Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerli an der Theke, weißt du? Das bin nur ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frische.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Okay, ich bin gespannt, warum heute.
Ja, ist Zeit mit Winter reicht.
ist
doch ganz ehrlich, sind doch alle schlecht drauf, ist alles grau.
Ja, ja.
Bis die Sonne jetzt langsam, dann geht's auch wieder bergauf.
Bin ich gespannt. Wenn der erste Sonnenstrahl rauskommt an einem Donnerstag, wo wir aufnehmen, möchte ich nicht, dass du sagst, müde wie immer.
Okay. Okay? Versuch's mir zu merken.
Wir werden E-Mails bekommen, wenn das nicht passiert.
Ja.
Ja?
So, kannst okay. Dich drauf verlassen.
Aber lass uns nicht lange um den heißen Brei reden.
Genau, weil jetzt machen wir hier immer die Sonne an.
Genau, die Hütte ist voll.
Die Hütte ist voll.
Ja. Wir haben heute zwei Gäste. Ja, eigentlich drei. Aber der dritte darf nicht reden. Ja, und zwar sind hier Bobby und Chris.
Gute.
Servus, hi.
Und zwar, sag euch hi.
Ja, servus, hi und danke für die Einladung
hier, ja, na klar,
in eurem gemütlichen Studio.
Wir haben ja eine Mission und zwar ist das wieder ein Teil unserer Miniserie haben wir es, glaube ich, genannt. Gell?
Ja.
Miniserie von We Wear the Crown in Siggis Bar. Und das ist ein Grund, warum ihr beide heute hier seid. Denn ihr seid, ich habe extra nicht gesagt wart, sondern ihr seid ein Teil von We Wear the Crown. Warum wir sagen seid, darauf kommen wir auch nochmal, nicht wart. Aber am Anfang würde ich sagen, stellt euch doch einfach mal vor. Wobei, ich muss dazu sagen, stopp, ich mache das ja immer. Ich sage immer, was ich über die Gäste weiß. Was ich weiß, We Wear the Crown, das ist schon gefallen, der Titel. Und ihr seid beide Breaker gewesen bei We Wear the Crown.
Wir haben angefangen mit Breakdance in We Wear the Crown. Wir sind so die zweite Generation von Universal Movement.
Mhm.
Also Eddie hat die Gruppe gegründet. Der war vorher schon famous, was das angeht. Und ja...
Genau, also wir hatten den Breaker-Part, um es nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Genau. Ja, okay, und ihr habt gerade Universal Movement noch genannt.
Genau, Universal Movement war in der Zeit, das hat angefangen 82 und so ungefähr. Und da, die hatten schon einen Song, der hieß Subway Dancing, What a Fascination. Und haben darauf halt gebreakt.
Mhm.
Und das war der Eddie, das waren Amis. Der Edwin Lopez, Rico Sparks später, der Lee und der Louis. Das waren drei Amerikaner, Soldaten. Und es ist dann auseinandergegangen und dann hat er eine neue Gruppe gesucht und da waren wir dann dabei als Breaker.
Genau, das war der erste Kontakt, den wir mit Universal Movement hatten, war quasi die Hessenmeisterschaft da. Ne?
Der erste Kontakt mit dem Eddie.
Genau.
Das heißt aber, ihr habt schon praktisch getanzt und seid von euch aus zum Tanzen gekommen und dieser Zusammenschluss zu Universal Movement und dann We Wear the Crown kam dann praktisch...
Ja, We Wear the Crown, das kam später. Es hat erst mal angefangen mit der Breakdance-Welle, mit dem Hype von Breakdance.
Mhm.
Das war 83, na sowas, kam im Fernsehen. Danach ging es in der Schule halt, dann hat es jeder... versucht, gemacht. Und das war der erste Tag, wo das da noch nie aufgehört bei uns.
Das heißt, Inspiration war im Fernsehen. Ihr habt es im Fernsehen gesehen und dachtet, geil, müsst ihr auch
mal. Gesehen und wir waren gleich angefixt, sag ich mal. Ja. Also wir haben ja auch gebiked und das war so die Zeit mit dem BMX angefangen, die Skater und dann waren wir das erste Mal in der Hauptwache. Und als wir das im Fernsehen gesehen haben, dann waren wir fasziniert und dann haben wir natürlich versucht, die ersten Moves nachzuahmen. Und die ersten Auftritte in der Gesamtschule, in der Pause. Und wir haben uns das abgeguckt, erstmal Mr. Robot und so. Und dann hat die Schule dann applaudiert und so bist du angefixt worden. Ne?
Mhm.
Und dann waren wir halt erstmal,
angefixt. Das war halt in den 80ern, war das auf einmal ein Riesenhype in Deutschland. Ja, das war was Neues.
Rüber, genau.
Das gab es vorher noch nicht. Und
das heißt, was habt ihr gesagt? Was war das, was er im Fernsehen gesehen hat? Was war das?
Das war, glaube ich, nach sowas. Thomas Gottschalk.
Na sowas?
Wow. Meine ich.
Das war, musst du jetzt nochmal, aber kurz für die jüngeren Zuhörer, nochmal ein bisschen ausholen. Kurz, weil na sowas.
Ich kenne das.
Mir sagt es auch was, aber ich muss ganz ehrlich nochmal nachfragen. Mhm. Natürlich mache ich das nur für die Hörer und Hörerinnen, damit die. Ja, nee, aber na sowas, was war das für eine Show? Sowas wie Wetten, das oder Vorläufer?
Thomas
oder?
Gottschalk hat damals verschiedene Menschen interviewt, die halt irgendwie, und hat auch neue Trends auch irgendwo vorgestellt. Ja. Und früher war es ja so, da hat jeder dasselbe geguckt. Du kamst in die Schule, ja, und du wusstest genau, jeder hat dasselbe geguckt und geschaut.
Gab ja auch nur drei Programme.
Genau.
Oder fünf. Ja. Später erst.
Ja. Ab 16 Uhr dann gab es dann Fernsehen oder was. Ne?
Ja, und dann hat der dort in der Sendung Breaker.
Da waren Breaker, die hatten weiße Handschuhe an.
Ne? War das Deutsche und oder waren
die
das
haben
auch
dann Scheibe gemacht?
Das waren Amis. Das ist ja dann übergeschwappt und wir haben das gesehen. Ich glaube, Mr. Ehrlich Robot habe ich noch in Erinnerung, dass er beinahe sowas war mit seinen weißen Handschuhen, wie der Chris sagt.
Ja, wir haben uns die dann auch besorgt im Hochzeitsladen. Und haben dann, ne? Die waren ja ausverkauft in der
also
Zeit.
Also du hast das gesehen und warst echt, was ist das? Ja, ja. Und, ja. Und hast das dann nachgeahmt, dass du dann hier mit weißen Handschuhen die Dinger besorgt, mhm, und hast dann immer wieder neue Sachen und dann. Ja, dann kam in der Zeit Baobab, Mr. Robot, sag ich mal, Rocksteady Crew. Das waren so die ersten Crews, die hier famous waren in Deutschland. Und dann hast du halt die nachgeahmt, ne?
Das heißt, also wir wissen ja schon von vorherigen Gästen, die mit euch unterwegs waren, dass das am Anfang ja gar nicht so einfach war, diese Moves rauszukriegen, ja?
Das ist das.
Der Pino, der Naki und der Ibo, die haben ja erzählt, es gab immer nur so aus Musikvideos beziehungsweise aus den Shows immer so einzelne Moves, die man sich dann abgeguckt oder weitergedacht hat, wie es funktionieren könnte. Also habt ihr euch dann auch so einzelne Dinger rausgesucht und dann eure eigenen Moves dann entwickelt? Oder?
Also wir hatten damals auch nur die Quellen, die jeder hatte. Und es war ja auch im Fernsehen, in der Bravo und sowas wurde das ja auch, da gab es, was ist Breakdance? Breakdance ist Electric Boogie, Smurf, das. Und dann haben die das so, also detailliert so geschrieben. Dann gab es Icy Gulp, hat im Samstags hat er irgendwie Breakdance vorgestellt. Das war irgendein Schauspieler oder was, der dann halt erzählt hat, er ist der Experte für Breakdance. Und wir haben dieselben Quellen gehabt. Wir waren auch damals gar nicht gut, aber das Publikum mochte uns. Ne?
Ja,
später
war auch
kamen dann die Quellen durch den Eddie. Also ja, das war dann.
Man darf auch anders nicht vergessen, damals gab es ja auch nicht jetzt, dass ich hier mit dem Handy aufgenommen habe und auch immer Slow Motion und wie hat er das gemacht? Mhm. Wenn man Glück hatte, hat man einen Videorekorder gehabt. Dann hat man die Sendung aufgenommen, zurückgespult. Es war schwieriger, irgendwie nachzumachen. Ja? Und wir haben es dann improvisiert und manchmal hat es halt geklappt, aber manchmal auch nicht. Am Anfang nicht so gut, aber es wurde dann immer besser halt. Ne?
Also ihr habt euch reingefuchst, weil es euch so.
Peu à peu, ja.
Aber stell mir das richtig, also ich meine, ich kenne das auch noch so aus meiner Zeit vom Skaten zum Beispiel, gab es auch so Trickbücher.
Ne? Da war dann genau
eine Fotostrecke mit, keine Ahnung, 10 Fotos, so funktioniert der Trick von Anfang bis über die Rampe fahren, so in der Luft und dann landen. Und das halt dann
um. Aber das waren wahrscheinlich Profis, die das gemacht haben. Bei uns gab es dann Icy Gulp, der was erzählt hat, was gar kein Breakdance war. Also
Wer war das? Also,
das war.
Der hat selbst ein genannter.
Genau, das muss man auch nicht übel nehmen. Der hat damit sein Geld verdient. Ne?
So glaube ich auch,
so eine Legging angehabt und hat ein Netz-T-Shirt angehabt und hat dann.
Okay, ja, auch im Fernsehen.
Hat er keine Ahnung.
Ja, im Fernsehen.
Hat eine Show gehabt oder
was? Genau. So wie Aerobic hat er halt Breakdance.
Also wie sind die im dritten Programm? Diese Fit for
Fun. Nee, das war schon, aber das war schon CDL.
Fitness-Training. Okay.
Geil. War schon richtig
Hype
hier in Deutschland.
Nein, ganz kurz, ich muss ganz kurz, weil wir das gerade haben, diesen Mini-Ausflug machen. Es gab auch früher, ich glaube, es war auch im dritten Programm, gab es das fürs Skifahren. Da gab es so Skigymnastik. Da hat man so vorm Bildschirm gestanden.
Das ist aber diese Reihe.
Und dann haben die so ein.
Genau.
Ja.
Genau.
So wedeln.
Genau. Ja. Und dann gab es zum Ende immer ein Video mit einer Abfahrt. Also das war quasi, ist ein Kameramann mit einer Kamera irgendwann mal runtergefahren und dann musste man in diesem Schuss, in der Schussposition vom Fernsehen.
Das wurde
stark. Und das war der
Fernsehen.
Wie hieß der nochmal der Typ?
Icy Gulp.
Okay. Und der hat es für Breakdance quasi gemacht.
Der hat es für Breakdance gemacht.
Okay.
Der interessiert mich aber. Den muss ich
kannst du googeln.
Der kommt so aus dem Nix dann. Der hat gesagt, ich bin der
Chef. Der kam aus dem Nix und CDF, die Programmdirektor, wahrscheinlich alle Ü60, die haben dann gesagt:
Das ist der Breakdancer.
Das ist der Breakdancer, der weiß Bescheid. Ich sag dem Volk jetzt, wie es geht.
Okay, aber war der auch Ami oder was?
Nein, das war ein Deutscher.
Das war ein Deutscher. Das heißt aber im Grunde. Hatte der ja auch keine
Schauspieler
anderen.
Schauspieler.
Der hatte ja auch gar keine anderen Quellen als ihr, oder?
Also
nein,
der
nein.
Der war einfach nur selbstbewusster am Anfang.
Der hat nur erzählt. Weil das, okay. Also den hat keiner ernst genommen.
Okay. Ja, so ein bisschen, okay.
Und ja, die Quellen und dann später war es halt, wie gesagt, war schwierig. Aber,
ja, wir haben ja dann, wir haben dann beschlossen, dass wir halt eine Gruppe aufmachen. Wir zwei,
Street Dancers. Ja, die Street Dancer, also ganz kreativ.
So die, und das waren so die Anfänge von uns. Und Chris, ja, Chris Vater hat dann das Management übernommen. Der hat gesagt, hier, ich besorge euch, ich gucke, dass ich für euch ein paar Auftritte besorge. Das war dann schon ein bisschen später, sag ich mal, wo wir vielleicht 2-3 Moves konnten. Und hat es tatsächlich geschafft, dass wir
Tennisbar,
Turniere, Bad Nauheim, auf Turnieren, hat er uns geschickt. Und der hat das so ein bisschen verwaltet, hat gesagt, hier, jetzt habt ihr die Prämie, also den Auftritt. Wir haben dann schon Geld bekommen. Wir, was, 13 Jahre, du kriegst
Geld für das,
was, Geld Spaß, für macht. Das, was Spaß macht. Mhm. Und tanzt vor Publikum. Wir kannten es vorher nur in der Schule und dann hat der das so ein bisschen verwaltet und ich weiß genau, da hat er uns dann Geld gegeben, hier, das ist euer Taschengeld, sage ich mal, und hat auch Geld für uns gespart, dass wir quasi noch professioneller werden. Wir haben unsere ersten Nike-Trainingsanzüge, Sneakers, die Converse mit und dann halt gleiches Outfit, also so ein bisschen professioneller aufzutreten. Und dann hat er uns auf ein Turnier angemeldet und das... Und dann war die Qualifikation bei Gründer, Möbel Höfner, da war,
das ja, hieß damals... Möbel Walter oder Möbel was, Walter. Und da war auch Baobab und das hat
da war, gewonnen. Da haben wir das erste Mal Baobab, die waren da auch bekannt, ich sag jetzt mal wie Mr. Robert und so. Und der war in der Jury und da haben wir die Qualifikation quasi gewonnen.
Für die Qualifikation.
Da fing das an, Breakdance Sensation 84 in der Bravo, das war das Turnier, wo du dich qualifizieren musstest. Und da hatten wir dann die Qualifikation für die Hessenmeisterschaft. Und dort haben wir das erste Mal die Bekanntschaft mit Eddie bzw. Universal Eddie Action, Movement, ja. Weil Universal Movement war damals die Jury in der Hessenmeisterschaft.
Und die waren auch schon bekannt, wie gesagt, die hatten halt einen Song.
Eigene Platte, genau.
Und
haben für uns war es, damals noch Autogramme geholt vom Eddie. Und
wir hatten was
Autogramm. Das war erste Berührung. Und dann haben wir uns aber Jahre nicht gesehen. Also wir waren dann Hessenmeisterschaft, haben uns...
Nee, wir sind ja dann Bravo auf diese Bravo Sensation 84.
Das war ja das Turnier.
Dieses,
und dann sind wir ja Hessen-Meisterschaft und haben Hessen auf der deutschen Meisterschaft in Dortmund in der
Da wussten wir auch gar nicht, wir hatten keinen Namen richtig. Da wussten wir gar nicht, wie wir unterschreiben sollen. Ich so, Christian, du hast wenigstens Bobby, weißt du? Das war noch ein bisschen cooler. Also.
14-jährige Hosenscheißer gehen dann ins Westfalen. Stadion vor 40.000 Zuschauern, da ging schon der Kackstift. Vor allen Dingen, du hattest im Backstage-Bereich
und das
Limal damals, Nick Kershaw, Rocksteady Crew war unser absolutes...
Ja, die waren halt interessant, die anderen waren ja nicht interessant.
Ja, und du hattest vorher die Proben, hast mit denen trainiert und dann kamst du halt so ein bisschen wie ein Star vor. Ja. Und ich kann mich noch entsinnen, wo dann das Turnier losging und die haben von jedem... Autogramme geholt und uns kannte ja kein Arsch. Und die Zuschauer wollten auch Autogramme von uns. Ja. Waren da mitten im Getümmel.
Aber das mir echt peinlich war, wir haben auf Hey You, the Rocksteady Crew getanzt. Und die echte Rocksteady Crew war da und haben halt richtig performt. Und wir haben halt nur... Also wir waren wirklich...
Wir haben so verkackt auf dem Turnier.
Aber ab dann ging es bergauf.
Ja.
Ja, okay, ich würde jetzt nochmal den kleinen Schritt zurück machen. Also ihr habt praktisch beim Möbelhaus, praktisch war das so wie so eine Aktion, um
genau,
halt, ne, so...
Deutschlandweit
die Qualifikation.
So das war
schon von Bravo...
Ja, aber die haben das praktisch so verbunden, haben gesagt, okay, war das dann bei Möbelhäusern, haben gesagt, die machen da jetzt so Aktionen in ganz Deutschland, weil die dann einen Platz gefunden haben, wo die das irgendwie ansiedeln konnten.
Ja.
Und dann habt ihr das gemacht. Wie lief so ein Wettkampf ab?
Also, Riesenhype.
Ja, also wie gesagt, ich kenne das nur so ein bisschen, dass man so gegeneinander tanzt oder habt ihr einfach so
wie
so ein
Programm? Das kam alles später.
Also habt ihr praktisch ein Programm gehabt?
Struktur kam später. Ja,
nee, das war... Wir hatten ein riesen Zelt aufgebaut, wie ich sage jetzt mal, so ein...
Viel war es im
Disco. Oktoberfest, ne? So ein Zelt aufgebaut und da war eine Bühne aufgebaut und jeder,
der sich da angemeldet hat,
haben ihre Show, ihre Performance da niedergelegt und am Ende hat dann Baobab entschieden...
Wer gewonnen hat.
Wer gewinnt.
Und wir waren zufälligerweise, ich weiß nicht, ob die uns irgendwie gut fanden, sind wir dann halt weitergekommen immer.
So, und von dort aus, das war die Die erste Qualifikation für die Hessenmeisterschaft, habe genau. ich richtig verstanden. Und die Hessenmeisterschaft war dann wo?
Pino, stopp. Nee, der Longi war auch da in Kelkheim.
In Kelkheim. So, und dann wart ihr bei der Hessenmeisterschaft und habt euren Siegeszug praktisch weitergeführt.
Genau.
Wie viele Crews waren bei der Hessenmeisterschaft?
Also, wir waren so die Vorstadtkids, also wir waren gar nicht Frankfurter. Und wir haben gegen die Frankfurter gewonnen. Also das war dann schon ziemlich gut.
Wir haben ja Hessenmeisterschaft, also die anderen Bundesländer waren auch vertreten, ich weiß jetzt nicht genau wie viele. Aber es gab auf jeden Fall Gruppen und Einzel. Und Longi hatte Hessenmeisterschaft da gewonnen. Longi war ja auch dabei.
Einzeln heißt dann, also einer tanzt alleine aber vertritt die Crew oder die Gruppe, ne?
Nee, es gab auch Einzelbreaker.
Achso, es gab auch Einzelbreaker.
Okay. Die keine Einzel. Gruppe gefunden okay. haben, keine Gruppe wollten, haben auch oft einzeln getanzt.
Ah, okay. Ja. Und dann gab es halt nochmal eine Crew und dann tanzen mehrere.
Ja.
So, okay.
Also das war unsere kleine Streetdancer-Story.
Ja.
Na, bis wir dann...
Na klein, wenn du dann ins Westfalenstadion gehst, dann wird es schon ein bisschen größer. Also,
ja, das Stadion war groß.
Wer kann schon sagen, es ist Hessenmeister, egal was erstmal. Und dann, nur damit ich mir das vorstellen kann, aber diese im Westfalenstadion, diese, wie hieß die nochmal, die Veranstaltung?
Bravo Sensation 84, da gibt es auch ein Album und sowas von.
Okay, und das war aber mit Musik, das war so komplett so Hip-Hop genau. oder nur mit allem?
Es war mit Sängern, die aufgetreten sind, genau, wie der Dom, sag ich mal.
Also die halt damals bekannt war, Likörscher, Limahl und Alpha Will und wer da
ist. Ah, okay, also, aber jetzt nicht unbedingt nur Hip-Hop. Also, das heißt, so richtig so ein Ding, es war nur ein Part von dem Ganzen.
Das war ein Part, aber das war der Main Event war eigentlich Hip-Hop, Breakdance.
Okay.
Und die Stars waren eigentlich eher so.
Euer Rahmenprogramm für euch.
Also, ich sag dem, ich habe das gar nicht gemerkt, dass wir in der Westfalenhalle waren, weil wenn du jung bist, du machst einfach dein Ding und du bist einfach nur froh, wenn du die Breaker siehst. Ja. Und dann siehst du nicht drumherum, wer das, was da so los ist.
Also ich habe auch besser den Tag davor in Erinnerung, als dann den Auftritt.
Ja, also dieses ganze Proben und dann...
Aber wie der Chris schon sagt, du hast dich gefreut, du hast Leute aus Berlin gesehen, überall kamen die her und hast gesehen, was die für Moves gemacht haben und da haben wir gesagt, ach du Scheiße, ey. Da waren wir schon, wir waren weit hinten und die Zeit hat eine sehr große Rolle damals gespielt. Ja? Da kommen wir vielleicht später dazu, wenn wir nochmal, wie wir dann zu Universal Movement gekommen sind.
Aber das heißt ja, dass der Hype war damals schon so groß um Breakdance,
in Deutschland auf jeden Fall,
dass das halt quasi, also das war ganz ehrlich, die Stars, die du gerade genannt hast, das sind heute noch Popstars, teilweise. Und wenn die das Rahmenprogramm waren für das Breakdance.
Das Publikum war einfach irgendwie heiß auf Breakdance in dieser Zeit.
Ich meine, die war ja auch voll, die Halle.
Ja, das war so gehypt, heute, was du heute gar nicht mehr, weil es was Neues war.
Mhm. Ja. Ich glaube, das kann ich nicht genug betonen, immer, dass man sagen muss, ich weiß gar nicht, ob man das heute nochmal so vergleichen kann mit diesem etwas Neues. Ne? Heute ist eher so ein Revival von Sachen.
Ja.
BMX, Breakdance oder auch Musik oder irgendwo Klamotten, Mode, irgendwas.
Genau.
Und dass man aber das sich wirklich mal, das kann ich selber gar nicht richtig, aber dass man halt wirklich sagt, pass auf, es war einfach was Neues, es kannte keiner. Das ist so ein Ding, das muss man sich
vielleicht
immer
mit Rock'n'Roll, wo es dann irgendwie, und dann gab es Breakdance und dann gab es...
Genau, aber das gibt's, ich finde, das gibt's heutzutage gar nicht mehr so in dieser Art und Weise, wo man sagt, das ist ganz neu, sondern vielleicht ist es ein Revival oder es ist eine Abwandlung von irgendwas, aber wenn man sagt, okay, pass auf, es gab's einfach vorher nicht.
Wir waren auch nicht die Einzigen, die dann geflasht waren. Auch, wir haben es halt immer weitergemacht in der Zeit, aber...
Ja. Du hast genau wiedergegeben, was wir auch gefühlt haben damals. Wir haben gesagt, was ist das? Ja. Was ist denn das? Und die Musik, wie ich schon sagte, auch die nicht getanzt haben, die waren total begeistert davon.
Aber wir haben es ja dann auch gelebt. Du hast im Unterricht hast du Graffiti gezeichnet oder hast auch so gelebt. Du warst B-Boy. Ne? Das heißt, diese Leidenschaft, das war nicht mehr hier Chrissy, das war einfach ich. B-Boy. Ja. Ich war Breaker.
Ich glaube, das nochmal ergänzend dazu,
wir alle.
Dieses ganze Hip-Hop-Ding und dieses ganze, es war ja nicht nur neu mit dem Breakdance, es kam ja eine komplette Kultur neu.
Genau,
Musik. Es war ja auch die Musik und alles, also es waren ja Wir haben ja schon oft darüber, die ganzen Säulen, die dazugehören, ja, oder DJing oder was auch immer. Und das ist ja eine komplette, das ist ja ein komplettes Paket, was neu war, was da alles zusammenkommt. Ja. Ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es war ja auch nicht alles was für jeden. Du hast aber auf einmal so ein neues, ich sag mal, so ein Regal da stehen gehabt, wo du dir aussuchen konntest, dass du was Neues ausprobieren kannst und dass du dich irgendwie neu erfinden kannst und so. Das finde ich halt krass. Du hast eine komplette Kultur von, ich sag mal, überspitzt dargestellt, von heute auf morgen, die dich halt so komplett überfällt und auf einmal sagst, okay.
Du bist mittendrin auf einmal.
Ja. Und das ist, ich, das verstehe ich jetzt so auch. Für euch war das damals so, dass ihr dann in Dortmund das erste Mal, also gut, Hessenmeisterschaft und so weiter, das ist halt, sag ich mal, noch relativ lokal, aber dass du so deutschlandweit einfach dich messen kannst, aber auch inspirieren lassen kannst und gucken kannst, was gibt's denn? Also über diesen Tellerrand gucken.
Erstmal, ich meine, dann kam ja auch, das war ja auch die Hauptwoche, Hauptwoche ja auch immer voll, dann kamen auch die Breaker aus dem Umland. Das war ja nicht so, dass wir jetzt, wir haben den Pino vom Radio Deal mit Gomez und sowas tanzen sehen, ne? Wir sind regelmäßig nach Frankfurt, also Hauptwoche war auch immer voll, was Breaker angeht. Da hatten wir schon so ein bisschen, und dann konnte man halt gucken, ne? Was können die? Und ne, gibt's was Neues?
Das heißt aber, also ihr seid halt aber relativ, ja gut, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt vom ersten Move bis zu dem, bis zu der Riesenaktion ist, wie lange war das ungefähr?
Also,
bis ihr angefangen habt.
Wie gesagt, es war 84, Anfang 84 war diese Breakdance Sensation 84.
Und wann habt ihr davor angefangen?
83.
Also wirklich relativ schnell, es richtig ging alles steil schnell, hoch. Genau. Ja?
Und
also,
aber wenn du was täglich machst und diese Leidenschaft hast, ne, dann geht es schnell. Und dann 84 war halt Sommerferien, ne? 6 Wochen. Bobby war 8 Wochen in Mazedonien. In der Zeit hat er halt viel verpasst. Ne?
6 Wochen Sommerferien war 8 Wochen in Mazedonien.
Genau, so war das.
Ihr wart eine eigene Crew, wir waren eine Crew und wir haben uns zusammengetan.
Genau,
da komm schon. Bobby in Urlaub gefahren.
So, ja.
Und irgendwann kam der Eddie um die Ecke, weil er eine Crew gesucht hat.
Ja. Ja, gut, ja, du warst ja gerade dabei. Also, du warst 8 Wochen in Mazedonien.
Genau. Also, ich bin, und das war, wo ich schon gesagt habe, die Zeit war ein großer Faktor in der. Also, 1-2 Wochen war, da ist so viel passiert auch schon, weil wir am Anfang waren. Also, du kannst dir so vorstellen, wenn du jetzt anfängst, auch mit dem Skaten, ne, du wirst ja immer besser. Und am Anfang machst du die Basics und dann kannst du gewisse Sachen und jetzt fängst du an und kombinierst das. Ja? Jetzt hast du einen Move, zwei, und wie verbindest du? Du kommst von dem Move in die Steps und dann gehst du in den anderen, in die Windmill und dann kommst du in den Backspin und machst nochmal einen Move. Ich war dann
Bobby war
6 Wochen im Urlaub.
8 Wochen, also 6 Wochen
waren Ferien. 6 Wochen waren Ferien, ich war 8 Wochen im Urlaub. Und dann komme ich aus dem Urlaub zurück und wie es so ist, im Urlaub nochmal 4-5 Kilo zugelegt. Und auf jeden Fall waren wir da schon, man muss vorher sagen, wir hatten schon eine Crew mit einem Pino gegründet.
Mit dem Irek und mit dem Gomez.
Mit dem Irek und mit dem Gomez. Also, die hatten wir auf der Hauptwache kennengelernt. Und als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ist so viel passiert für mich. In der Zeit haben der Chris.
In der Zeit war es halt so. Es konnte eigentlich noch keiner so in Frankfurt die Windmill. Und also so richtig flüssig. Nur so mit Absätzen und sowas. Und ich habe beim Pino im Wohnzimmer PVC-Hämmer ausgelegt und dann habe ich auf einmal die Windmill. Hat geklappt. Es ging, oder?
Und okay, wir müssen ganz kurz für alle Nichtbreaker beschreiben, die Windmill. Das ist das, wo du dich im Spagat.
Genau, wo du dich um Spagat drehst, manchmal auf dem Kopf, über die Schultern. Mhm. Und dann halt, und das war für Deutschland, für Amerika, ne, war das schon okay, aber für Deutschland war das noch nicht so. Mhm. Ne? Weil du musst dir alles selbst beibringen, du musst erst mal wissen, wie das überhaupt geht. Und beim Pino im Wohnzimmer habe ich es dann irgendwie geschafft. Und Pino hat einen Eddie schon gekannt, ne, das ist also Eddie Action von Universal Movement und er hatte zu der Zeit sich mit seiner Gruppe auseinandergegangen. Das heißt Universal Movement, die hier schon bekannt waren. Ne, also die Breaker und Hip-Hopper, die wussten schon, wer das war. Mhm. Und er war halt öfters an der Hauptwache und Pino hat dann Eddie gezeigt, hier guck mal, der hat schon mit dem Eddie irgendwie geflirtet, dass er irgendwie vielleicht eine Gruppe und sowas neu machen will. Und war aber noch bei uns, der Pino. Und dann hat er halt gezeigt, hier war in der B-Ebene und dann habe ich den Eddie Windmill gezeigt und dann hat er halt gesagt, okay, wir können was zusammen machen, ne? Wir machen eine neue Gruppe, Universal Movement. Und ja, und später kam dann der Bobby wieder an, 5 Kilo mehr. Ich kam und wir tanzen am Hauptbahnhof auf Kopfsteinpflaster und sowas. Und,
Nein, ich komme aus dem Urlaub und der Pino sagt, der Chris kann die Windmühle. Ach, die Kappe, Windmühle, 6 Wochen. Und der hat das gemacht und ich habe gesagt, Alter, wann hast du das gelernt? Ey, das ging. Das war eigentlich so, ich glaube, man kann das so ein bisschen vielleicht vergleichen wie mit Fahrradfahren. Du übst und wenn du aber dann auf einmal legst du los, auf einmal hat er den Dreh rausgehabt und dann hat es halt funktioniert. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann haben die mir die Geschichte erzählt, ja, Eddie, der will neue Crew machen. Und ich, was ist denn hier passiert?
Ja, wir haben eigentlich regelmäßig im Sommer immer trainiert vom American Sports, haben wir trainiert in der B-Ebene, auch mit dem Eddie zusammen. Und dann, er wusste ja nichts.
Bobby hat ja auch 6, 8 Wochen nichts gemacht.
Ja.
Und die waren viel weiter. Und auf jeden Fall war ich noch, dann haben sie gesagt, ja, das ist der Bobby, der ist auch bei uns in der Gruppe. Und dann habe ich ein bisschen was gemacht. Und da war er nicht amused.
Nee, ja. Der hat erst gesagt, ey Jungs, also ehrlich.
Der geht gar nicht.
Bobby, alles schön und gut, ne? Aber der Eddie war, also. Der ist super korrekt, der ist auch jetzt kein so Diktator irgendwie, obwohl er immer professionell war. Und er fragt halt Leute. Wir haben halt gesagt, ja Eddie, aber es ist so, entweder wir alle oder halt Universal Movement geht nicht. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, wenn der Bobby sich das und das und wenn er das und das macht und ein bisschen das kann. Ja. Und Bobby ist ehrgeizig. Also wenn der Bobby was will und der kann sich auch konzentrieren und dann geht er drauf und hat dann in einem Monat auch echt abgeliefert und dann war es sowieso klar. Also.
Ja, also wir haben auch viel trainiert. Wir hatten ja dann im Netz und nonstop jeden Tag und ich musste extra Stunden schieben und
genau, so
Eddie ungefähr. Hat mich dann immer gecoacht.
Also das Training mochte ich nie so.
Auf jeden Fall hatte ich da auch das erste Mal jemand, der dich gecoacht hat. Alles andere war vorher
dieses Professionelle.
Mach mal so, probier mal und dieses so Professionelle, weil er war uns ja auch ein bisschen voraus. Er kam aus New York, er wusste, wenn er nach New York geflogen ist, kam zurück, hat er gesagt, ey Jungs, es gibt das und das, das macht die Windmill ohne Hände. Ey, wie soll das gehen? Ne?
Ja.
Und er hat uns Sachen erzählt, haben gesagt, das geht doch gar nicht.
Er war auch schon, der hat schon so diese Professionalität gehabt. Der hat gesagt, egal wie schwer es ist, es muss leicht aussehen. Oder Choreografie, das muss alles passen.
Also er war damals schon Vollprofi und
aber
hat uns gut gecoacht und von der Choreografie, wie du sagst, und dann eigenes Lied für uns kreiert und er hatte immer im Kopf, wie, mit was wir anfangen und ja, wo zieht er sich die ganzen Ideen.
Aber er war auch immer, wenn vorm Auftritt, sehr spontan. Wir sind zum Beispiel einmal in so einem Betriebsfest aufgetreten und du siehst die Leute da sitzen nur rum und der Eddie sagt so, ja, geht mal durch die Gänge und klatschen die Hände so. Und wir so, nee, das ist Musikantenstadl, wir sind Breaker. Und auf einmal stehen die Leute auf und klatschen und machen alle mit. Ne? Und das pusht natürlich. Ne? Und dann haben wir einen Auftritt abgeliefert und die alle. Der hat immer so gesehen, wie das Publikum so ist und hat dann darauf reagiert. Ne? So, Profi.
Also das, schon immer das größere Bild auch gesehen. Das Ganze. Nicht nur die einzelnen Sachen, den einzelnen Tänzer, genau. Sondern immer, dass das alles zusammenkommt.
Auch er selber, er hat sich nie in den Vordergrund. Der hat immer so, er war der Vordergrund, automatisch, weil, wie gesagt, der Eddie ist so der Einzige, wo ich sagen kann, der Typ hat Star-Appeal neben Turbo und sowas. Wenn der Eddie irgendwo war, und das wusste auch jeder, weil er so begeistert war und alles, aber der hat die anderen machen lassen. Also der hat nicht irgendwie, wenn er gemerkt hat, ey, der ist gut, der hat Talent, das hat er gesehen, und hat es halt gepusht. Also.
Das heißt, der Bobby hat Glück gehabt, dass er dann doch Talent gesehen hat.
Genau. Und irgendwas muss da gewesen sein.
Ja.
Hattest du da ein Urlaubverbot auch? Ab dann? Oder?
Das Hausaufgaben gekriegt.
Auf jeden Fall keine 8 Wochen
mehr. Nachsitzen. Musstest du dann auch die Windmühle abliefern?
Oder? Ja, ich habe dann auch trainiert und dann eigentlich konnte jeder dann die Windmühle.
Später war das so.
Jeder konnte Headspin, jeder konnte alle Moves, nur jeder hat seinen Part gehabt. Ja. Pino war für die Turtles, Chrissy hat die schnellste Windmühle gehabt, ja, und demnach hat er auch die Namen, also der hat ja sofort gesagt, Chris, du bist Formula One, Pino ist Kidstar, Bobby B,
B-Boy Bobby B,
und das kam bei denen automatisch so, ja, und Ibo oder...
Incredible Feet ist Ibo, weil er schnelle Beine hat, den Floor Steps, Samson, das muss ich nochmal sagen, Samson ist nicht Samson von der Sesamstraße, sondern Samson und Delilah von Alten Testamente.
Ja, ja, ja.
Erstmal auf, wie du dazu kommst, das zu erwähnen.
Ja, weil ich habe den Podcast von Pino gehört und hat irgendwie gesagt, Samson von der Sesamstraße. Na, das war halt ein Tier. Samson war ein Tier, ne? Der war auch Kampfsportler und alles und hat auch lange Haare gehabt und da hat er den Samson genannt. Also der hat jedem die Namen gegeben, wo auch passend irgendwo, ne?
Wo du es gerade sagst, wegen Kampfsport, weil der Ivo und so, die haben ja auch gesagt, dass das bei denen eigentlich aus dem Kampfsport kam. Also sie haben erst Kampfsport gemacht und sind dann praktisch zum Tanzen, hatten das praktisch als Background, um da auch, sag ich mal, schneller vielleicht anzusteigen. Also, war das bei euch auch so? Habt ihr auch Kampfsport vorher gemacht?
Wir waren bereit. Also wir waren sportlich. Karate, genau, haben wir auch gemacht. Ist jetzt nicht so für den Streetfight oder so Kampfsport, aber wir waren die Jüngeren. Bei uns war es halt so, dass der Ibo, der Samson, auch Eddie durch seinen Militärdienst und alles, Turbo B, der war korpulent. Ne? Du hast ihn gesehen, hast gedacht, der war leichtfüßig. Der konnte boxen, Seilspringen. Ne? Da waren schon Leute dabei. Also wenn wir irgendwo, also wenn wir es wollten. Ja, aber wir wollten es nicht. Es gibt so dieses, diese Fan-Kategorie.
Von der Beweglichkeit her, ja.
Diese Fan-Kategorie, der hat mir den Markt erzählt. Es gibt diese A, das sind die friedlichen Fans. Es gibt B, gewaltbereit. Und dann gibt es C, gewaltsuchend. Da waren wir halt B. Außer Samson vielleicht, der war C so.
Okay.
Aber nee, wir waren bereit.
Aber ich glaube, was echt viel unterschätzen, man muss einfach extrem sportlich sein, um Breakdance machen zu können. Ja, oder auch gelenkig
deshalb
sein.
Deshalb meine ich, also, ob das eure auch eher bei euch auch da rauskam oder ob das aus der, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Sportlichkeit kam, um zu sagen, okay, aber ihr habt jetzt nicht auch diesen Kampfsport-Background mit...
wir haben immer Sport gemacht. Ich kenne Bobby seit dem Kindergarten. Und wir sind zusammen Kindergarten gegangen und alles, was wir sportlich gemacht haben, haben wir zusammen gemacht. Egal, was es war. Also wir haben einige Sachen gemacht und wir hatten schon so einen sportlichen Background. Und wir haben gesagt, wir sind Athleten und so. Und
so haben aber ihr habt jetzt nicht vorher, was weiß ich, weil die Welle davor, was ich mitbekommen habe, war Kung Fu oder so.
Das man muss ja vielleicht dazu sagen, wie der Christian sagt, wir haben zwar Karate, Fußball, alles zusammen gemacht, aber wir waren 13. Also von der Athletik her kannst du das nicht vergleichen, weil Ibo, Mutterliebe und so, die waren ja schon Erwachsene. Die waren ja unsere großen Brüder.
Ja.
Die hatten ja schon Muskel und wir waren ja noch ein bisschen, wir waren noch nicht mal in der Pubertät, würde ich mal sagen. Und dann, aber wir haben jeden Tag trainiert. Also dann später jeden Tag trainiert. Also eigentlich wie Profis.
Ja,
Profifußballer trainiert auch jeden Tag.
Ja.
Und so wurdest du ja auch ein bisschen athletischer. Und
aber es hat auch nicht wehgetan. Also das war, wenn du heute was machen würdest, merkst du es. Und früher, das war einfach so, du musstest dich nicht warm machen, du warst immer klar, ne, du warst bereit. Und gerade bei mir war es jetzt so, dass ich viel battle. Wenn mich jemand gebattelt hat und unterschätzt hat, gerade so, ja, der weiße Junge, und dann, das hat mich gepusht. Ne, ich war so, das mochte ich. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, Mann, dann zeige ich es dir, ja.
Das heißt aber, euer Trainingsraum bzw. eure Trainingsplatz war die Hauptwache?
War Hauptwache, also unten am American Sports, dann hatten wir das Treff, wo unten auch Kampfsport geübt wurde.
Ja, genau.
Das hatten wir. Dann hatten wir später die Tanzzeil auf der Zeil. Das war schon ein bisschen nobler, da war noch dann Parkettboden und so. Und wir hatten den Saalbau in Bornheim, hatten wir. Ja. Eddie wollte uns auch mal in so einen Turnverein anmelden, in so einen deutschen Turnverein. Aber da wollte dann keiner. Damit wir da üben, irgendwie so ein paar Reck und sowas. Ja.
Aber es war eigentlich, also es war nicht wirklich im Verein, sondern es war, ihr habt
nein,
Verein,
natürlich nicht. Das
in Anführungszeichen war selber gemacht. Also
das Straße. War Street. Und Street wie gesagt, auch Lamina und sowas, die waren ja immer auch dabei, wenn wir gebreakt haben und sowas. Wir waren die Breaker auf der Hauptwache.
Das heißt, es war oben aber praktisch war es, das war eigentlich üben, eigentlich immer im Wettkampfmodus, immer mit Zuschauern
genau.
Und drum dran. Das ist ja eigentlich schon, das ist ja noch, das prägt ja auch nochmal anders. Da ist man ja nochmal anders trainiert oder anders auch, ich meine ganz ehrlich, wenn jetzt einer in seinem Kämmerlein die ganzen Moves übt und es steht dann vor 40.000 Leuten oder auch weniger, aber es ist schon was anderes, weil man ja da auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein aufbaut, oder? Wenn man tagtäglich übt und du hast immer so eine Crowd um dich rum. Und
ja, es war auch so, dann kamen halt auch öfters die Floormasters mal vorbei, das waren unsere Hauptbattle-Konkurrenten und Die waren nicht, die waren gut, aber
also das Battle war,
war nicht unser Level.
Im Prinzip kann man sich vielleicht das einer so vorstellen, wie jetzt, weil wir Fußball hatten, du trainierst unter der Woche, um vielleicht am Wochenende ein Battle zu haben. Und du hast ja alles geheim gehalten auch, ne? Da ging es ja auch immer. Weil, wie gesagt, der Zeitfaktor war immer ein großes Ding. Und wenn du jetzt ein, zwei Wochen trainiert hast, wir haben ja immer was Neues improvisiert und immer diesen Überraschungseffekt. Und wenn wir, wie Chris sagt, Flowmasters, wenn die uns dann wieder getroffen haben und wir haben gebellt und dann kam dieses, ach du Scheiße, wo haben die das jetzt ausgepackt?
Mhm. Ja, Breakdance ist aber auch...
Und das war ja das Geile.
Weil Improvisation und Kreativität. Ne? Also es ist viel die Musik. Wenn die Musik leise Battle, ist, genau, machst du leise. Ja, wenn es schneller geht. So.
Ja, das heißt aber, das heißt, ihr müsstet so, so einen Balanceakt hinkriegen zwischen öffentlich üben, aber trotzdem... irgendwie für euch noch diese spezielle...
Es gab Gruppen, die haben sich da so ein bisschen versteckt trainiert. Es war jetzt nicht so meins.
Ja, gut, im Jutsu, im Treff, da haben wir auch, da hat keiner zugeguckt.
Ja gut, okay, das ist was anderes. Aber ich meine, wenn ihr auf der Hauptwache war, war dann ja, eher nein. so... Da war schon so... Ja.
Ruf schon drauf und dann haben
Wettkampfmodus mehr. Ja, ja okay.
Ja, dann...
Das ist so was, was ich immer wieder faszinierend finde, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann. Da sind wir wieder bei der lebendigen Hauptwache in der Zeit.
Ja, die war, ja. Die war,
da reden lebendig. Wir von Anfang, Mitte der 80er jetzt.
Anfang, Mitte der 80er, genau. Und da waren ja verschiedene von New Wave, Tats und sowas.
Ja, vielleicht nochmal aus eurer Sicht, weil wir hatten ja schon ein paar verschiedene hier, die auch aus anderen Gruppierungen waren. Was war das für eine Stimmung? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich bin immer noch auf der Suche, immer noch ein Puzzleteil mehr. Man ist auf die Hauptwache gegangen. Wie sah das aus? Wie hat sich das angefühlt? Wir haben immer gesagt, so viele verschiedene Gruppen. Genau. Und auf so Hauptwache okay, aber es ist doch ein relativ enger Raum. Im Endeffekt, wenn es so viele Leute sind.
Genau, Spielplatz, wo du halt immer, wenn du hinkommst, jemanden triffst. Es war immer irgendjemand da, den du triffst. Und dann ging es halt ab. Dann gab es diese Christlichen, die dann immer gesungen haben. Dann gab es diesen Fakir, der auf Nägeln gelaufen ist. Das war ein Obdachloser, der war aber gar nicht schlecht. Und die Kelly Family war auch mal so, hat man auch mal gehört. Und also, dann war halt, wie gesagt, die verschiedenen Gruppen, Punks, also, New Wafer, Tats, die waren halt irgendwie, die Skater oben, Biken war gar nicht mehr so. Waren eigentlich alle an der Hauptwache und wir waren die Breaker. Und wir hatten unseren Ghetto Blaster und haben dann halt gebreakt. Und ganz am Anfang war es wirklich so, dass die wirklich aus dem Umland kamen. Und dann jeder hat geschaut, was überhaupt los ist. Weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, es gab keine Infos. Ne? Es gab kaum Infos, was Breakdance angeht. Später bei Beat Street war es was anderes. Da waren wir im Kino und das ganze Kino, im Royal Kino, da hat Beat Street, the King of the Beat, und das ganze Kino klatscht auf einmal. Alle so, ne? Das war also so ein Hype. Wir haben dann im Kino auch gebreakt und so. Und da haben wir das dann gesehen, ja.
Also ich habe die Hauptwache so wahrgenommen. Für mich war das eigentlich wie so eine große Familie. Da waren die Skater, die Biker, die Hip-Hopper. Irgendwie, und auch Lamine oder was weiß ich. Man kannte sich überall. Und irgendwie war man eine Familie. Wenn jemand vom Außen von... keine Ahnung, ich sag jetzt mal, von Wiesbaden kam oder so nach Frankfurt und ein paar Breaker und wir haben gebettelt und die fingen an, stumm zu machen. Also Lamine hat uns dann auch den Rücken freigehalten oder so. Ja, das waren unsere Brudis, sag ich mal. Mhm. Und so habe ich das so ein bisschen weiter. Man kannte die Skate, ja. Also wie so eine große Familie, die sich an der Hauptwoche immer getroffen hat. Ja.
Obwohl halt auch viele Unterschiede waren, ne?
Also viele Unterschiede, also, aber im Endeffekt war das doch so, wieder
das
so...
Das hat geeint, ja.
Genau.
Ja.
Hat also das Ganze so, abgerundet.
Das waren die Nuwafer oder die Gruftis, das war nie so meins.
Aber ganz kurz, können wir das mal, das haben wir
nie so ganz dabei, kein Problem.
Aber kriegen wir das mal hin, irgendwie, das würde mich schon interessieren, einfach mal so ein bisschen mal kurz aufzuzählen, was es da für verschiedene Gruppierungen gab, weil wir haben immer mal hier, der Pomo hat erzählt von der Adler von Dramin, haben wir gehört.
Genau, die gab es ja, die Gangs gab es.
Genau, aber... wovon reden wir? Wie viele unterschiedliche Gruppierungen ungefähr? Also einfach nur mal so, wenn wir nicht alle zusammenkriegen.
Also das war was? Ganz am Anfang 80er, waren, also mit dem Biken, waren viele Biker da, oben an der Hauptwache. Mhm. Viele Biker, die auch am Hajo waren.
Also BMXer oder?
BMXer, so. Genau. Mhm. BMXer, ne, das wurde dann abgelöst ein bisschen durch die Skater. und Gruppierung waren halt die Nuefa. Die haben halt da auch No Name, wo die meistens hingegangen sind. Das war so ein Club, so ein bisschen unterirdisch. Da waren wir auch öfters, ich weiß gar nicht warum. Und die Teds gab's, ne? Dennis, das war so, der Dennis war so ein Breaker und ein Ted. Also der hat mit der Tolle gebreakt. Ja, die waren da und die Street Gangs halt, ne? Ja, der kam später, der Löffel dann, ne? Das war eigentlich Skinner am Anfang, glaube ich, ne? Und ja, ach Ted, genau.
Aber okay,
der
aber
war das später unser Manager aktiv, dann noch so ein bisschen.
Also ich habe es jetzt so verstanden, also aktiv im Sinne von, ich sage es einfach mal, irgendwie Sport treiben waren auf jeden Fall Skater, BMXer, Breaker.
Und wir, ja, und die Breaker.
Genau, weil, also was haben jetzt zum Beispiel die Teds da gemacht? Ja, rumgehangen.
McDonald's.
Ach, ja, McDonald's. Genau, da gab es das Wendy's. Das war nicht McDonald's, ja, Wendy's. Die sind zu geil. Wendy's gegangen. Die haben im Sprüche Hamburger ja, und ja. haben bei Wendy's rumgehangen.
Also Treffpunkt praktisch.
Treffpunkt Wendy's und haben sich da ja, die Haare ja, gekämmt.
Also tatsächlich wurde die Innenstadt überhaupt zu einem Meltenpunkt. Das fing in den späten 70ern an mit McDonald's am Goetheplatz. Dann ist der McDonald's umgezogen an die Hauptwache. Und das war einfach zu der Zeit zweiter McDonald's in Frankfurt.
Ja.
Da ist man hingerannt.
Hm, ja.
Da hat sich der Burger gekauft und hat dann vor der Tür rumgestanden, und zwar den ganzen Tag. Und das an der Hauptwache. Parallel gab es die Breaker, es gab die BMXer. Aber es hat sich immer alles um die also McDonald's hat eine viel größere Anziehungskraft, als man heute sich so vor Augen halten würde.
Ja,
Innenstadt, McDonald's, City, alle Subkulturen da, neue Dinge entstehen. Neue Sachen entwickeln sich, alte Sachen sterben aus, BMX ist immer weniger, Skate immer mehr, Breakdance war on the Hype, die Teds und die Fraggles waren da, aus DJ Mark Spoon, aus Markus Löffel, der ursprünglich Ted war und Rock'n'Roll gespielt hat, wurde Techno-DJ, das waren eine Basis, die dann wiederum Leute, die da daran gelebt haben, in ganz verschiedene diverse Richtungen geschickt hat später, aber resultiert aus dieser Energie, aus diesem Melting Pot, um das McDonald's zu bringen. Kombiniert mit dem Standort ja. Hauptbahn.
Das heißt ja auch, das ist ja praktisch auch ein Teil dieses Ganzen, was wir vorhin hatten, mit diesem komplette neue Kultur poppt auf und Amerika beeinflusst und dann auch noch ein Burgerladen aus den USA, ist ja dann halt auch naheliegend, dass genau. Das erstmal diese Faszination noch befeuert.
Ich meine, es ist ja auch, nimm mal, du bist Ted, nur Wefer. Und wenn es einen Treffpunkt gibt, dann war es halt die Hauptware, weil ne, du wusstest, wenn du Breaker bist oder Skater, wenn ich meine Leute treffen will, dann gehe ich dahin, dann treffe ich die.
Ja, vor allem auch auf einem gewissen Level dann auch.
Ja.
Also wenn man so einen Treffpunkt hat, was der Pino gerade gesagt hat, du hast ja dann auch diese Beeinflussung, die ja praktisch dann gruppenübergreifend ist und dann sich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort.
Es also, war dass man alles cool. Also es war nie irgendwie was mit Stress mit irgendwelchen anderen.
Ja, das ist sowas, was ich mir halt...
Also so kam es mir vor.
Finde, dass man ja. halt
in aber so weißt du, warum du es krass findest, glaube ich? Weil es das heutzutage gefühlt... Also das ist jetzt so mein Eindruck gewesen, wenn ich mir die ganzen Geschichten bis jetzt angehört habe über die Hauptwache, dass es das einfach heutzutage leider kaum noch gibt. Also Ich sag mal so, was mich ein bisschen aus den... Ich meine, als ich ein bisschen angefangen habe, Skateboard zu fahren, war Hauptwache schon auch fast weg.
Ja. So, ne?
Also,
ja, war nicht mehr viel.
Auch, genau.
Auch. Ich weiß nicht, wann du gefahren bist, aber...
Ja, also ich bin ein bisschen noch einen Ticken jünger,
Ende
aber...
Ende der 80er und sowas.
Genau.
Da war nicht mehr. Nicht.
Da war nicht mehr viel. Also man ist da auch noch mal gewesen auf der Hauptwache und jetzt ist ja so ein bisschen, kommt es ja wieder.
Okay.
Oder was jetzt, es gibt jetzt wieder ein paar Skater auf der Hauptwache oder so, aber... wenn ich es vergleichen müsste, könnte man zum Beispiel sagen, dass, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel der Hafenpark an der EZB, so mit der Skateanlage und dem Basketball-Fußballplatz, hat so ein bisschen vielleicht dieses Flair, dass du halt sagen kannst, okay, da sind ein paar Jungs, die kicken,
Genau. Dann
hast du ein paar Basketballer, dann hast du die Skater oder auch ein paar Biker, dann hast du da vorne noch dieses Café, wenn da jetzt noch Breakdancer wären, als Beispiel, so, ne, weil da Musik läuft.
Wahrscheinlich hättest du dann Breaker
dann
auf
du,
jeden Fall.
Dann hättest du, genau.
Ja, aber ich glaube, das hat halt nicht diesen, dieses, also was ich jetzt
Stadtcharakter, also es ist gemacht und es ist auch gut, dass es gemacht worden ist, ne, weil
aber zusätzlich es ist nicht in der Stadt.
Ja, aber dieses, was es halt in der Zeit gab, was wir halt auch alle aus diesen Filmen kennen und was wir halt auch wie soll ich sagen, was wir halt alle aufgesogen haben, jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später, es gab ja immer so was, was in die Richtung ging und was der Pomo auch erzählt hat mit dieser Faszination der Gruppierungen, ne, dass man so zusammengehört und ich finde das faszinierend, weil man muss dazu sagen, ich zumindest und Steve auch, wir sind, später gab es halt diese, wie soll ich sagen, diese Ära der, der praktisch der Gangs in den Vierteln.
Ja, genau,
bei uns war das damals so, dass du halt, dann hast du halt die verschiedenen Stadtteile, die gegeneinander, also eher so Richtung Boys in the Hood mäßig und nicht dieses zusammen, was dieses Hip-Hop-Ding zusammengebracht hat oder diese Kultur, war dann eher so dieses, es war halt eher so, dann haben die, ich sag's jetzt einfach so, ob so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber diese Stadtteile für sich entdeckt, das war deren Territorium, die haben sich dann dort getroffen und haben sich dann zusammengeschlossen und dann gab es halt diese Rivalitäten und ich muss deshalb, sag ich das so, weil ich in der Mitte so einfach aufgewachsen bin dazwischen und das war halt eben nicht so geprägt wie bei euch, was wir bei euch gehört haben und bei anderen auch, die dort zu der Zeit unterwegs waren, war eben nicht dieses Harmonie-Ding und dieses Zusammen, sondern da ging es halt immer auch rund, ne? Und deshalb ist für mich immer faszinierend, dass so viele verschiedene Gruppierungen, die so unterschiedlich waren, aber trotzdem diesen Zusammenhalt haben. Das ist, was mich immer fasziniert.
Faszinierend ist wahrscheinlich das Wort, was es treffend macht. Diese Faszination hat uns jeden Tag, sage ich mal, ich meine, wir haben ja nicht in Frankfurt gewohnt, wir haben ja in Maintal-Bischofsheim gewohnt und sind mit 14 Jahren jeden Tag mit dem Zug und mit der S-Bahn nach Frankfurt gefahren, um zu trainieren, um diese Faszination Hauptwache jeden Tag zu sehen, weil das ist ein mega, das war unser Leben, ja, und
ja, es war ja nicht nur das Break, es war die Stadt allgemein, die dann halt auch lebt und dann ging immer irgendwas ab. Und wenn du sagst, so die Revier-Gangs, da waren die Ahorn-Boys, die kamen von der Ahornstraße.
Ja.
Ne, dann gab es die Türkisch Power-Boys, die kamen da.
Ja,
und
genau.
So her. Ne. Und
ja.
Ja. Nee, weil das ist halt das später, weil dann hat es halt hier und da immer mal gekracht. So, und das hat man halt auch immer wieder mitbekommen.
Ja, ja.
Und da gab es dann irgendwie so Stress. Das weiß ich von meiner Schulzeit halt auch. Und dementsprechend ist das diese Hauptwache-Geschichte so abgelaufen. Das finde ich, also ich würde es mir wünschen, dass es eher so wieder in diese Richtung gehen würde. So, wenn man jetzt sagt, okay.
Ja, das meinte ich aber damit. Ich finde es schade, dass wenn man jetzt überlegt, gibt es noch solche Plätze oder gibt es noch irgendwas.
Ja,
im Kleinen vielleicht ein bisschen, wie gesagt.
Ja, aber du hast halt auch nicht das, was die Jungs erzählt haben, dass diese Faszination hast du in dem Sinne so nicht, vor allem nicht in dieser Größe und mit dieser Riesenwelle, die über alle drüber geschwappt ist.
Ja.
Du hast es jetzt vielleicht, dass einer sich wieder für Breakdance interessiert und sucht sich dann die Leute und dann hast du vielleicht mehrere Punkte, wo du es dann halt machen kannst, in der Tanzschule oder YouTube oder keine Ahnung was. Aber da hast du nichts anderes gehabt und hast dich da hingezogen und hast halt viel mehr Gleichgesinnte gefunden, die praktisch parallel zueinander sich entwickelt haben und gewachsen sind. Und diese breite Masse, die auf einem Level sind und von null anfangen, sich weiterzuentwickeln, das hast du ja so heute in dem Sinne gar nicht.
Ja,
deshalb weiß ich nicht, das ist für mich immer wieder so ein Ding.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ich weiß nicht, dass damals ja alles neu war, ne?
Ja.
Und jeder diesen Hype mitgenommen hat. Jetzt ist es so wieder, wie der Steve sagt, jetzt fahren wieder ein paar Skater, aber es gab es vorher. Das ist wie so, alle paar Jahre kommt das wieder, ne? Auch wie so mit der Mode vergleiche ich jetzt mal.
Ich glaub,
aber damals gab es das alles nicht.
Ja.
Mit dem BMX und man hat es so mitgenommen und jetzt gibt es vielleicht auch so viele Faktoren, die da, man kann vieles machen und manche entdecken das für sich jetzt wieder.
Ja, genau.
Aber damals war es alles neu und deswegen.
Ich glaube, das Ding ist auch so ein bisschen leider, dass du halt wie du auch gesagt hast, wenn was neu ist, ist es ja erstmal interessant. Also auch für, ich sag's mal, den Otto-Normalverbraucher, der einfach damals auf die Hauptwache gekommen ist und wollte vielleicht eigentlich nur einkaufen gehen. Mhm. Und wenn das dann so stattfindet wie bei euch in der Zeit und das halt auch harmonisch stattfindet, dann ist schon geil, weil du kannst da plötzlich kannst du Leuten beim Tanzen zugucken, den anderen guckst beim Skaten zu, dann siehst du plötzlich BMX, denkst du, was sind das alles? Und dann irgendwann war es ja auch so, also keine Ahnung, es ist ja mit vielen solchen ich sage es einfach mal, Subkultur-Sachen, dass es plötzlich als störend empfunden wird. Weißt du, wie ich meine? Also plötzlich skaten die Leute irgendwo anders, weil da der Boden geil ist, dann heißt nee, so, sorry, hier dürft ihr nicht skaten, weil, keine Ahnung, ihr macht den Boden kaputt. Die BMXer suchen sich irgendwas Geiles aus, was passt. Ja, nee, sorry, ihr macht hier den Wald aber kaputt oder dürft hier keinen Hügel zum Springen bauen. Die Breaker sind irgendwo, machen ihren Ghetto-Blaster an, der ist laut, sorry, die Musik ist nicht gut, ist zu laut, stört. Weißt du, das. Und das war halt auf der Hauptwache wahrscheinlich auch zu der damaligen Zeit nicht so schlimm. Oder weil als neu war wahrscheinlich. Ne? Weil jeder vielleicht auch erstmal sagt so, wow, cool, was ist das denn, was passiert hier? Jetzt ist es so ein bisschen, also keine Ahnung, es werden Kinder von irgendeiner Wiese vertrieben, die eigentlich nur ein bisschen kicken wollen, weil, was weiß ich, weil das halt laut ist oder ein Wäsche trocken aufhängen Platz ist oder irgendwie nicht passt oder so. Ne? Also das ist so, ich glaube, das hat auch damit leider ein bisschen zu tun, aber ich immer wieder, wenn ich das höre, wenn... Ja. Ja klar, war eine andere Zeit, aber immer wieder, wenn ich so hier sitze und dann halt Leute höre, die aus dieser Zeit erzählen, denke ich manchmal so, es wäre schon irgendwie geil, wenn solche Sachen einfach wieder, wenn es das wieder gäbe. Also auch dieses...
Ja, aber es wäre halt nicht so.
Ja, wahrscheinlich. Es geht nicht, weil du weißt zu viel.
Ja.
Ne? Genau. Und wenn du ja. einmal zu viel weißt oder wie du an Informationen kommst, du musstest ja da raus
ganz
an die
ehrlich,
Hauptsache.
Jetzt mache ich einen Riesenfass auf. Es ist einfach so, die Motivationen sind ganz andere geworden. Du machst Musik, aber dann geht's halt auch um die Kohle. Dann will er tanzen, dann geht's um die Kohle. Dann machst du YouTube-Videos, dann geht's um die Kohle. Es geht gar nicht mehr um diese eigene Motivation. Also das ist meine Behauptung, die ich jetzt aufstelle. Du hast halt immer so ein anderes Motiv oder einen anderen Background dahinter. Mhm. Nicht bei allen, natürlich nicht, aber du, wenn es um die Masse dann wieder geht, dann geht's wieder so in die Richtung, wie kann ich damit erfolgreich werden oder sonst irgendwas. Mhm. Was halt... finde ich, das früher ausgemacht hat, dass es um die Sache ging, um die Sache besser zu machen, um gemeinsam zu wachsen, diese Nummer zu machen und nicht um irgendwie von vornherein schon sagen, ich mache das, um damit für erfolgreich zu werden. Ich habe das so richtig geil erzählt, dass ihr einfach angefangen habt und dann zu gucken, wo wir hingehen. Ne? Und nicht, und ihr habt euch gefreut, dass ihr dafür Kohle gekriegt habt und nicht andersrum. Ne? Also
genau. Und ich glaube immer, auch wenn du dann irgendwann anfängst, ans Geld zu denken oder nur wegen dem Fame irgendetwas machst oder sowas, wirst du nie... sehr gut werden, weil es muss Leidenschaft dabei sein und diese Leidenschaft kannst du aber auch verlieren, wenn es um Geld geht oder sowas. Ne? Es gab mal so einen Test, der wurde gemacht in England, wo Kinder gerne zeichnen, ne? Und dann haben sie Geld bekommen für ihr Bild und dann haben sie nur noch gezeichnet, wenn sie Geld bekommen haben, ne? Haben aber nicht mehr gezeichnet, weil sie es wollen. Mhm. Ne? Und diese falsche Motivation wegen Fame, also der wegen Geld oder sowas, die hast du nicht mit 13, 14. Das ist einfach,
schon,
du stehst auf
ich und
du...
behaupten, heute schon.
Kann sein,
das ist
ja,
der Punkt. Aber kann damals sein, ja. Genau. Und das, ich glaube, ein Punkt, den man nicht nehmen kann und der so wichtig ist bei den ganzen Sachen, das sehe ich heute, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, auch was Musik angeht. Und das ist wieder so ein Wort, mit dem man auch, das vielleicht ein bisschen inflationär benutzt wird, aber Authentizität.
Genau.
Das ist der Punkt, den kannst du nämlich eben diese Authentizität, die kannst du nicht haben, wenn du es aus den falschen Gründen machst. Mhm. Und das ist der Punkt, das ist bei Musik so, das ist, wenn du Musik machst, um erfolgreich zu sein, ist der eine Punkt, dann kannst du auch erfolgreich werden. Aber dann, meiner Meinung nach, fehlt halt dann an einer Stelle nämlich genau das, was es ausmacht. Du tanzt mit Herz und Seele, ja, und wenn, und das sieht man dann auch, das ist meine Meinung auch, auch wenn es nicht perfekt ist, aber du siehst, wo es herkommt und was du willst. Und wenn es einer macht, der kann es vielleicht besser als du, aber dann fehlt die Leidenschaft. Und das ist das sieht man. Das ist meine Meinung.
Also das kann immer sein, dass du das Publikum dann irgendwie ein bisschen damit täuschen kannst, bis zum gewissen Grad. Ne? Es gab auch mal Auftritte, auch bei uns, wo du gesagt hast, nee, wir wollen lieber, ne, dann hast du es auch halt nur sozusagen abgespult. Besser, wir haben uns wohler gefühlt manchmal, wenn wir so auf der Straße breaken konnten und mit oder sowas. Ne? Aber das Machen war immer Leidenschaft.
Ja. Die Leidenschaft.
Bino, möchtest du noch was
sagen? Wir haben es aus Leidenschaft und was du sagst, das ist richtig. Heute kommt halt durch die sozialen Netzwerke halt, ne, wo jeder meint, wenn ich sehe, mit was die Geld verdienen können heute oder mit was für ein, ich sag jetzt mal, Schrott, die wirklich Followers kriegen, da geht es dann nur um diese Geschichten. Ja. Und das gab es ja damals eigentlich auch nicht. Ne? Und ich glaube, das sind so Hindernisse jetzt auch, um den Leuten, also die sind nicht mehr fokussiert auf das zu machen aus Leidenschaft, sondern es sind so viele Nebengeräusche. Ja? Und die sind im Urlaub, die Laune und alles machen die davon abhängig.
Ich würde sogar noch erweitern. Ich würde auch sagen, dass die Konsumenten sich geändert haben.
Ja.
Weil viele nehmen das ja auch so an, weil viele gucken sich dann was an, weil es andere gucken. Und gar nicht mehr zu sagen, okay, das ist das, was mir eigentlich selbst gefällt, sondern die nehmen dann das auch an und deshalb funktioniert das Ganze ja auch. Hm. Ja, also dementsprechend, glaube ich, ist erstens mal die Motivation eine andere von den Künstlern beziehungsweise den Machenden. Aber ich meine auch, dass die Motivation der Konsumierenden einfach eine andere geworden ist. Deshalb funktioniert das, was du gerade gesagt hast, mit diesen Followern für Zeug, wo du denkst so, ja okay, aber der Algorithmus macht das, die gucken das, so und so genau. Viele Millionen haben das geguckt, dann gucke ich das auch, dann finde ich das auch cool. Und ich glaube, dieses Hinterfragen ist ein bisschen auch verloren gegangen. Finde ich das eigentlich wirklich cool oder nur, weil die anderen das sagen, dementsprechend? Weißt du?
Ich denke, was man ein bisschen aus dem Auge verliert, ist, dass wir... Also es sind einige Faktoren. A, dass wir all diese neuen Dinge, diese neuen Bewegungen, die uns ja fremd waren, auch mit einer großen Portion Unschuld konsumiert haben. Und auch unschuldig und nur auf Faszination basierend an die Sache rangegangen sind. Wieder kombiniert mit Competition. Wir waren in dem Alter, in einem Alter, wo sich Kinder mit anderen kloppen, gucken, wer ist der Stärkere, der ganz normale Lauf der Natur. Und durch Breakdance konnte man sich messen, mit anderen messen. Und das mit einer Riesenportion Unschuld. Wir kannten so wenig von Breakdance. Rocksteady Crew hat schon Geld damit verdient. Die waren uns aber auch 4 Ampeln voraus. Wir haben das so unschuldig konsumiert und so mit Herz und Blut. Und das ist ein Faktor, der mir wirklich auch heutzutage verloren gegangen ist. Also ich denke schon, dass Kids, die jetzt zum Beispiel, na, wie nennt sich diese Tretroller, die sind ja auch mittlerweile Weltmeister in so einem Tretroller in der Halfpipe, die machen das bestimmt auch mit dieser Art Passion, wie wir Dinge gemacht haben. Aber wir hatten viel Unschuld um uns herum. Da ging es ums Tanzen, da ging es darum, dem anderen zu zeigen, wir sind eine Crew, wir machen euch weg. Wenn ihr gegen uns bettelt, und das wurde vom Eddie quasi alles dirigiert und wir wurden geformt in einer unschuldigen Art und Weise. Und das, denke ich, ist ein großer Faktor, wenn du in der Pionierszeit dabei sein darfst, was wir ja waren. Also wir haben das alles aus Kinderaugen, mit Kinderherzen erlebt und gefühlt und erfahren. Und deswegen sind wir immer noch, bis heute brennt unser Herz dafür, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, spoilert schon ein bisschen.
Ja, und wie gesagt, der Eddie war auch jemand, der war so ansteckend mit seiner Leidenschaft und auch seinen kindlichen Begeisterung, dass er jeden angesteckt hat. Also es ging gar nicht anders. Hm.
Ja. Da sind wir, ich würde, bevor wir dann wieder den Bogen zurückschlagen und dann wieder in die Crew und dann auch über The Crown rüber rutschen, ich würde gerne nochmal für meinen Background nochmal auf die Hauptwache zurückgehen. Nämlich, wir haben das ja so ein bisschen, aber ich würde gerne mal, das haben wir glaube ich so noch nicht, aber das Ende der Hauptwache. Also vielleicht aus eurer Sicht, wann es für euch vorbei war und wann das gefühlt allgemein zu Ende gegangen ist, ob das dann Generationenwechsel war oder ob was da der ausschlaggebende Punkt ist, dass das halt irgendwie auseinandergegangen ist. Das würde mich nochmal interessieren aus euren Augen. Oder ob ihr dann vorher auch weg wart oder weißt du, was ich meine? So, dass ihr
kann jetzt gar nicht sagen, welche Gruppierung jetzt als erstes sich von der Hauptwache so verabschiedet hat oder sowas. Wie gesagt, dieser Breakdance-Hype war ja irgendwann, haben die Leute sich satt gesehen ein bisschen, war dann irgendwann auch nicht mehr so und wir hatten dann auch Trainingsräume und Auftritte. Ne, das war nicht mehr so ein Street-Ding. Wie gesagt, wir hatten dann von der Europameisterschaft und ein paar Sachen.
Genau, noch, da kommen wir gleich nochmal hin.
Ja. Aber so, was die Hauptwache angeht, glaube ich, ich weiß nicht, das ging auch fließend, dass man das gar nicht gemerkt hat, dass da irgendwie nicht mehr so viel los war. Ja. Wir waren immer mal da, man hat sich getroffen, aber so diese richtige Leben war dann auch nicht mehr. Das war schon so ein bisschen, ich kann dir keinen Zeitpunkt sagen.
Nee, aber es ist ja schon, sind ja schon so Anhaltspunkte, wenn du sagst, okay, pass auf, wir selber haben dann und so weiter auf den nächsten Schritt oder nächsten Level mit Trainingsräumen und so weiter, dann ging es mit Auftritten weiter und so weiter. Das heißt, ihr habt euch ja praktisch dann so ein bisschen wegbewegt, zumindest nicht mehr jeden Tag dann da und so weiter. Und dann nehme ich an, dass es bei den anderen wahrscheinlich auch irgendwie so in die Richtung ging, ne?
Ja, also auch bei uns ging es dann Richtung, es waren viele in den Clubs, ne? Und dann kam halt dann auch die Musik dazu und...
Das heißt, das meine ich dann, ihr seid ja älter geworden, das heißt, es ging, die Plätze haben sich verlagert und dann zumindest bei euch kann man bei dann uns sagen,
deswegen, okay. Was so Hauptsache, so Ende der 80er,
wurde
schwächer und ich, das war auch nicht mehr, dass wir täglich da waren. Ja.
Das heißt, bei euch...
Wir haben uns beim Eddie auch dann zu Hause getroffen, ne, in seiner kleinen Bude.
Und dann ging es für euch ja auch auf andere Bühnen sozusagen. Von der Hauptwache. Was, gut, wir waren, glaube ich, da stehen geblieben, dass ihr mit dem Pino, dass ihr die neue Crew gegründet habt.
Genau.
Und dann ging es da weiter. Wie ging es da weiter? Steigen wir doch da wieder ein.
Also, wir wurden dann aufgenommen in Universal Movement. Das war eine reine Breakdance-Crew. Mhm. Da war ja noch keine Musik, da war noch nichts. Und dann hat es da angefangen, wo der Hype noch war, mit Auftritten, Turniere, ne, wie Europameisterschaft, oder wir haben auch Turniere gemacht, wo es dann auch wirklich Geld gab, bei den Amis meisten. Da haben wir dann in der Gruppe gewonnen, ich hatte dann noch einen Einzelnen gewonnen, dann hatten wir Einzelnen 600 Euro, Dollar und in der Gruppe Nummer 800 oder keine Ahnung, ne. Und davon haben wir uns dann halt auch immer Name-Bells und
ja, so. Wie vorhin erwähnt, Eddie ist immer ab und zu mal nach New York und dann kam er mit den neuesten Sachen, also hat uns dann die fetten Schnürsenkel mitgebracht und anfangs haben wir die, ich weiß gar nicht, wie man die künstlichen dicken Schnürsenkel, jeder hat eine andere Idee gehabt, aber dann hatten wir echte originale
Fat Laces
okay. und hat uns Sneakers und dann auch hier Name Belt und Kazelles,
ja, also das so sind Brillen, die Brillen so gewesen,
und, die viereckigen Kango,
ja,
und diese ganze Kango-Hüte und
so sind wir rumgelaufen.
Ja. Und die gab es ja damals in New York, also heute kriegst du ja alles hier in Deutschland von A bis Z und damals gab es das nicht und wir waren die Ersten, die dann auch stylisch, sag ich mal, auf Niveau der Amis waren und
ja, durch Auftritte
und auch dann wieder neue Moves wieder und ja, so war das eine ständige Entwicklung und das war halt immer spannend, ja, wieder was Neues. Und ich kam schon hin, der hat uns dann erklärt so und wir wieder da gestanden, wie soll das denn funktionieren, ja, dann wieder trainiert. Und wenn ich heute sehe, was die ja auf so Turnieren machen, da sage ich mir,
ganz
wie funktioniert Level. Das überhaupt? Also das ist jetzt brutal. Weil irgendwann denkst du ja, ist ja ein Ende. Also beim Biken kannst du vielleicht von der Schanze so hoch springen, aber irgendwann ist ja Ende, ja. Aber da ist das jetzt so weitergegangen, da sagst du, physikalisch funktioniert das doch gar nicht mehr, dass der den Handstand so machen kann, dass die Füße da hinten irgendwo fast auf dem Boden sind. Und das, wenn ich das jetzt sehe, sag ich, Hammer. Also irgendwo hast du gedacht, jetzt ist auch mal Schluss, auch vom Tempo her. Aber das geht ja alles noch weiter, ja.
Irgendwie aber das gefühlt. Hast du ja bei vielen Sachen, ne? Also ich meine, du hast gerade auch das Fahrradfahren angesprochen. Ich meine, irgendwann war es mal krass, dass einer einen einfachen Backflip macht. Ich glaube, mittlerweile ist der Rekord ein Vierfacher oder so, ne? Und so Dinge. Also das ist schon, das heißt, ich finde das auch immer wieder zeitgleich bewundernswert, aber auch erschreckend, wenn man sich genau diese ganzen Sachen, also Breakdance, aber auch Skaten und BMX fahren und so anguckt, wie das so gefühlt, keine Ahnung, es wird ja, geht ja noch weiter wahrscheinlich. Ja.
Aber was ich halt immer an dem Punkt bemerkenswert finde, das hatten wir auch mit Ibo und Naki. Die haben auch immer gesagt, ja, und dann das und hier und dann den nächsten Schritt. Genau das, was ihr gesagt habt. Aber was ich nochmal betonen möchte, ist einfach, das mag ja sein, was die heute alles können. Aber die können das alles nur machen, weil ihr das gemacht habt, was ihr damals gemacht habt. Und das ist halt der Punkt. Das ist bei Musik und so weiter auch genau das Gleiche, weil du hast ja irgendwo Wurzeln und ja, okay, ihr habt es auch nicht erfunden, aber ihr habt euch inspirieren lassen und habt es hier praktisch weiter verbreitet als ne? So. Und das ist halt das, was man immer also unterschätzt, finde ich.
Hier niemanden vor uns, also der uns irgendwas zeigen konnte.
Genau.
Es gab keinen vor uns.
Ja, jetzt kannst du ein Tutorial angucken.
Ja, und, das, genau. Und dass der den Handstand im Überschlag da macht und den Boden nicht berührt oder sowas, das hätte er auch nicht als erstes gemacht, wenn ihr nicht damals die Windmill gelernt hättet. Mhm. Also, das finde ich immer so wichtig, weil für mich ist auch immer wichtig zu wissen, wo kommt es her und was hat das Ganze weiterentwickelt. Ja, dieses Ganze, man steigt ja nicht ganz oben immer ein. Ich meine, auch der Fußballer, der spielt nicht von heute auf morgen in der Champions League. Ja, das ist halt einfach immer so ein Schritt weiter und das finde ich halt immer wichtig, das zu betonen, weil das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber das ich gar nicht weiß, ob heute die Musik machen, wissen, wo das herkommt. Weil die haben ja, was aber auch okay ist zum Teil, ja. Ich meine, kommt drauf an, wie man sich mit der Musik oder mit dem Tanzen oder Sprayen oder wie auch immer auseinandersetzt, dass man weiß, okay, ich bin jetzt beeinflusst von dem und dem, aber der ist ja auch beeinflusst von dem und dem und dass man irgendwie so guckt, wo geht die Reise hin. Ja. Ne? Also das finde ich immer sehr wichtig, auch zu sagen, okay, das ist nun mal der Anfang gewesen. Und ich finde das immer wieder für mich schön, hier zu sitzen und diese Anfänge erzählt zu bekommen, weil für mich das halt ein Teil dieser ganzen Geschichte ist, die uns auf eine andere Art und Weise immer irgendwie auch beeinflusst hat. Und das, ne, das ist, das darf man auch nicht zu niedrig hängen, finde ich. Also, sorry für den kleinen Exkurs.
Aber nee, ich bin aber auch ein starker Verfechter davon, dass wenn man als Beispiel, also man muss, egal mit was man als Hobby, sage ich jetzt mal, anfängt, ob es jetzt Breakdance ist, ob es jetzt, hatten wir ja auch jetzt ein paar Mal, BMX fahren, skaten oder auch Musik machen, rappen, sonst was ist, finde ich, das ist meine Meinung, hat man eine gewisse Verpflichtung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
Gerade im Hip-Hop, finde ich. Also bei anderen, okay,
man muss, auch. Man muss jetzt nicht alles wissen, man muss nicht wissen, wer, keine Ahnung, wer war der Erste, der auf dem Skateboard gestanden hat oder der erste Breaker, das muss man alles nicht wissen. Oder war so, aber so ein bisschen, finde ich, sollte man schon meiner Meinung nach das ein bisschen nachforschen. Weil auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, ihr musstet halt irgendwie Videos, also oder Sendungen aus dem Fernsehen aufnehmen, um das halt 30 Mal zu gucken, damit ihr ungefähr erahnen könnt, wie ein Move geht. So, jetzt, wie gesagt, du machst YouTube an, ich will nicht wissen, ich habe es noch nicht gegoogelt, aber wie viele Breakdance-Tutorials es wahrscheinlich gibt. Ob gut oder schlecht, keine Ahnung, aber so, die wird es geben und dann kannst du das halt theoretisch lernen bei dir zu Hause im Kinderzimmer oder sonst wo. Und das war ja auch nicht so früher, ne? Oder
also was die Rap-Musik jetzt, die Anfänge waren ja auch Brooklyn, Bronx und sowas. Ja. Und da ging es halt auch mit dem Ghetto Blaster und da waren halt, die Situation war schlecht, das war eher politisch, das heißt The Message von Grandmaster Flash. Mhm. Das wurde rumgetragen durch die Viertel mit lauter Musik, mit lautem Sprechgesang. Erstmal so, ne, dass es so angefangen hat, so hat die Rap-Musik angefangen. Ja. Ne? Später war halt viel, unsere Musik war viel Party, weil auch in Amerika, in New York ging die Party halt, es war viel Party. Ne? Aber so von der Rap-Musik her war halt auch eine Message dahinter, ne? Wie das angefangen hat.
Ja, aber auch bei euch ist ja dann auch okay, weil ich meine, ihr tanzt und wahrscheinlich wäre es auch komisch gewesen, wenn man irgendwie auf einen sehr melancholisch und nachdenklichen Song und Text breakt.
Ja, also...
So, ne? aber
es, allein wenn ich die Musik höre, ne? Ich kann vom Kopf her, bam, zuck ich. Dann geht es. Ne? Also wenn ich die Musik hören würde, ich wüsste genau, das flasht mich noch. Aber es geht halt nicht mehr. Ja. Aber so wie ich verstehe dies 100 Pro, die Musik. Ja.
Aber ich glaube, wenn man diese Leidenschaft aufbringt für Breaken oder Skaten, dann tut man sich automatisch mit dem beschäftigen,
was war früher,
ja, woher kommt das. Aber was der Tobi jetzt gesagt hat, also aus den Gesichtspunkten, wie du sagst, dass das für dich die Geschichte oder der Ursprung, so habe ich es jetzt gar nicht irgendwie registriert. Das ist jetzt für mich ja auch ein bisschen, okay. Man war so ein bisschen ein Teil von der Geschichte des Ursprungs. Ja.
Auf jeden Fall.
Das nimmt man ja gar nicht wahr. Und ich sage jetzt mal, jeder hat Familie. Also meinen Kindern brauche ich das nicht erzählen, weil die interessiert das gar nicht. Und wenn jetzt heute, so wie ihr sagt, das findet ihr interessant, dann sagst du, wow, also ja, du warst dabei damals.
Ja, klar.
Und das ist irgendwie in die Vergessenheit geraten.
Ich meine, ja, ich glaube, wenn man selber dabei ist in der Situation, checkt man es eh nicht.
Natürlich.
So. Aber ich finde das genau, das hat ja mit dem Pino angefangen hier. Ja. Da habe ich ja vorher mal kurz gesagt, das hat für mich eine komplett neue Tür geöffnet, weil mein Einstieg in das Ganze war an einem anderen Punkt. War für manch andere auch noch früh, weil wenn man andere fragt, dann geht das vielleicht dann noch später los mit Hip-Hop oder Rap oder wie auch immer man den Zugang findet zu dem Ganzen. Aber durch diese Tür, deshalb machen wir ja auch diese, wir tragen die Krone, haben wir es genannt, aber We Wear the Crown
Miniserie.
Ist halt, weil wir zwei das halt auch, ne, wir sammeln ja die Geschichten. Genau. Und das ist ja nicht nur Geschichten sammeln, sondern es ist ja das tatsächlich Geschichte sammeln. Und das haben wir halt auch bei euch und bei den anderen halt auch gemerkt, dass dieses Ganze, wie wichtig das einfach für alles war. Und zwar in Frankfurt, in Deutschland allgemein. Und das ist, das ist halt auch so eine Sache, die ist leider heute, wie du es schon sagst, vielleicht eher nebensächlich oder gar nicht so bewusst ist, aber dass viele Sachen halt, die heute sind, selbstverständlich sind, einfach daraus entstanden sind. Und ich finde, das muss man auch ein bisschen schätzen, wenn man sich für interessiert. Und ich glaube...
Also da muss ich auch sagen, der Name We Wear the Crown, der kam ja etwas später. Aber der war nicht geschenkt oder sowas. Das war kein, wir nennen uns jetzt We Were The Crown. Das wurde erarbeitet. Also alle, die bei We Were The Crown waren, waren Pioniere. Mhm. Die haben Anfang der 80er angefangen und sind dann zu We Were The Crown gekommen. Also es war nicht so einfach, wir nennen uns jetzt We Were The Crown.
Ja, da sind wir ja wieder am Punkt. Also dann seid ihr, wir sind jetzt gerade bei Europameisterschaften wieder nach dem Exkurs. Aber bei den Europameisterschaften, das heißt, ihr wart mit der Breaker-Crew praktisch unterwegs und habt euch praktisch euren Namen gemacht in der Republik.
Ja,
und wie ging es dann weiter?
Ja. Ja, erstmal als Breaker.
We Were The Crown kam eigentlich, nachdem wir die EM gewonnen haben.
Gekauft. Vorsicht, Bino.
Also, als wir Errungenschaften wurden, rannte der Eddie rum und meinte, We Were The Crown, We Were The Crown.
Ja, stimmt, so, da haben wir das erste Mal.
Das war das erste Mal, wo der Name gefallen ist.
Ja. Ja.
Wir Europameister wurden.
Genau, ich glaube, danach haben wir den Namen geändert.
Ne? Also, wo der Name genau herkam, wissen wir nicht. Also, der Francis hat gesagt, vom Funk-Song. Und ich denke immer, weil der Eddie mir eine Story erzählt hat von Seven Crowns in Brooklyn. Und sein Schulkamerad ist auch damals zu Seven Crowns gegangen. Und der wurde aber dann erschossen. Und
okay, was war ist aber, Seven Crowns ganz kurz für?
Es war so eine Gang in New York, die okay, größte also Gang in New York.
Okay, okay.
Und der Eddie hat davon erzählt. Ja, okay. Der ist da aufgewachsen. Okay. Und er war aber nie in der Gang, aber sein bester Kumpel, Schulkamerad war in der Gang und wurde erschossen. Und da war der Eddie auf einer Beerdigung und hat er so geguckt und hat so gedacht, wow, was für Frauen hier rummachen, ich gehe auch zu einer Gang. Und ja, da, ich denke, der kommt daher, von Seven Crowns. Aber
okay, vielleicht hat's verschwunden.
Ja, nicht ganz, also dieser Begriff... Dieser Begriff Crowns ist natürlich in der Hip-Hop-Kultur schon immer ein ganz wichtiges Symbol gewesen. Wer ist der King? Wer kann es am besten? Wer rappt am besten? Wer breakt am besten? Wer spielt am besten? Wer DJt am Scratchen? Da kommt diese Verbindung zur Krone. Dann dementsprechend in der Zeit gab es in den 70er Jahren eine heftige Gang in Brooklyn, die nannten sich Seven Crowns. Die haben nicht lang rumgefackelt. Da wurden abgestochen und zum Beispiel Lieder wie von Michael Jackson Beat It, wo die sich da gegenseitig anbinden, aber nur den Kampftanz machen. Das kam aus dem Abschlachten vorher, Battle, und hatte sich zum Battle-Kampf entwickelt. So. Und da gab es schon diesen Begriff Crown, Krone, King. So. Und als wir dann gewonnen haben, ist tatsächlich so zum ersten Mal dieser Begriff in dieser Form gefallen. Aber für Eddie gab es bestimmt eine Brücke zu diesen Seven Crowns. Weil er kam daher und das war das, was er importiert hat. Und er hat sowieso alles, was er mitgebracht hat, auf uns projiziert und uns dadurch geformt. Und hat uns auch Namen gegeben, wie es da war, wo er herkam. Jeder Breaker hatte seinen B-Boy-Namen. Und der Eddie gab uns Namen aufgrund unserer Charaktere. Ja, der hat uns quasi jeden einen Charakter geformt, mit seinen Moves, mit seiner Persönlichkeit. Und das war ein Talent, den er hatte, um Leute zu formen. Und da kam We Were The Crown her.
Ja.
Und es ist quasi, dann war eine Abspaltung. Ja, die Seven Crowns hatten bestimmt eine Rolle gespielt.
Aber
tatsächlich kam es über die EM.
Er wollte aber auch, denke ich, weil er wollte auch, dass wir performen und singen, und das war überhaupt nicht unseres. Also der war so, we are universal with Eddie Action, Master Force, First Stretch. Und da waren wir, nee, Eddie, bitte, also da sind wir nicht so. Ja, lass uns breaken. Und er wollte halt back to the roots, ja, singen und breaken.
Ja, aber, ja.
Und
aber
dann wollte er das erweitern, die Posse halt, er wollte einfach erweitern.
Ich glaube, also diese verschiedenen Einflüsse war mit der Krone und so weiter, das klingt schon auf jeden Fall plausibel. Und wenn Pino sagt, dass es praktisch habt ihr ja auch gesagt, mit der Europameisterschaft kam, als ihr die gewonnen habt, und er sagt dann We Were The Crown, habt ihr euch damit mit dem Sieg praktisch die Krone aufgesetzt und habt dann praktisch die Messlatte gesetzt und dann gesagt, so, wir sind die mit der Krone und wir, an uns müsst ihr erstmal vorbei oder wir sind die Besten, ja, oder was auch immer. Und ich muss dazu sagen, ich finde den Namen absolut episch.
Brutal.
Also episch.
Episch.
Ich finde es einfach, ich meine, was willst du da noch sagen?
Ne? Es also, ist ein Satz.
Also wenn dann wird es noch religiös. Punkt. Und dann ist religiös ist immer schwierig. Aber ansonsten hast du damit alles gesagt.
Ja,
also,
es gibt kein Fragezeichen, es gibt nur ein Ausrufezeichen.
Ja, genau, also We Were The Crown, so ciao. Also muss ich ehrlich sagen, Hut ab, dieser Name ist einfach absolut krass. Also, und? Ne? So.
Ja, vor allem das Geile ist, also finde ich auch an dem Namen, muss ich sagen, ist, das ist, was ja auch alle von euch, die bis jetzt hier bei uns waren, beschrieben haben. Natürlich gab es zum Beispiel, also das ist jetzt nur meine Wahrnehmung, wenn es eine Tanzcrew ist, hat die einen Breakdance-Tanzcrew-Namen. Wenn es eine Sprüher-Crew ist, dann haben die einen Sprüher-Crew-Namen. Für Rapper war es ja ähnlich, der hatte dann der eine irgendwie einen Rap-Namen oder der DJ hatte seinen DJ-Namen oder auch da gab es dann, wenn es mal wegen eine Musik-Crew ist. Aber meistens, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ist es ja dann auch so gewesen, dass die Namen auch ein bisschen mit dem, was man macht, zu tun haben. Ne? Also eine Breakdance-Crew ist im Namen versteckt sich irgendwas mit, wahrscheinlich, keine Ahnung, Move, Tanzen, irgendwas so. Sprühen ähnlich, Musik auch ähnlich. Aber We Wear the Crown ist halt so.
Das war ein Paket. Halt
groß. Also mit allem.
Mit allem. Und aber jeder, der dabei war, war in seinem Fach dann
der
auch
Beste. Also, genau. Und das ist halt geil, weil das fasst halt, also da fasst halt der Name das ganze Ding zusammen, ohne aber irgendwie eine Kategorie zu sein. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also
elementübergreifend. Ich genau. Sag auch immer, establishing all elements. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Turbo B ist, der alles in Grund und Boden gerappt hat, auch wenn es Eurodance war, oder ein Moses Pelham, der 16 Millionen Platten verkauft hat, oder ein Rico Sparks mit Mixmaster E, oder die Crew Universal Movement, die zu We Were the Crown wurde, die einfach alles wegrasiert hat. Es gab nichts und niemand, der uns das Wasser reichen konnte. Und es war Grundvoraussetzung, abzuliefern, was dieser Name bedeutet.
Ja.
Sonst kamst du da nicht rein.
Es war auch so ein bisschen Attitude. Also wer das am meisten hatte, war wirklich Turbo, Moses und Eddie. Also die haben diese We Wear the Crown Attitude. Wenn der Turbo irgendwo langgelaufen ist, Kopf hoch, rote Trainingshose, du wusstest mit dem, okay, ne, das ist erstmal Respekt. Ne? Und er war ja auch. Also der Turbo kam zu uns. Da hat der Eddie noch gefragt, die sind in Clubs ein bisschen gewesen und haben Turbo gesehen. Und der Turbo hat da performt, hat dann Beatbox gemacht und hat auch so Autofahren simuliert, wie damals Police Academy, so Sachen gemacht, so ein bisschen lustig noch.
Die Geräusche montiert, ne?
Die Tür zu machen.
Genau, Tür zu, pfeifen und dann...
Safe,
ja, und dann Unfall und so mit dem Kollegen, ne?
Wie ist der Michael Winslow?
Ja, genau. Und Breakdance ist so abgeflacht in der Zeit, ne? Und wir gucken dann Friedberg oder wo der stationiert war im Club und haben wir den gesehen und dann hat Eddie uns halt gefragt, ne, was haltet ihr von dem, ne, wie ist das? Der war halt ein absolutes Talent, der war auch fertig, also der war nicht irgendwie, da musstest du nichts mehr fallen. Der Turbo, der hat was angefasst und, ne, und er konnte es einfach. Ja, und so kam der dann in die Gruppe.
Das heißt, wurde und praktisch stetig erweitert, aber fing trotzdem mit dem Breakdance
mit
an.
Mit Breakdance fing es an,
ja,
genau. Ich meine, der Eddie hat schon immer alles gemacht.
Ja.
Der hat Musik gemacht, der hat Graffiti gemacht,
ja, das DJing war, also,
war der sowieso
ihr
Film.
Ihr habt ja eh gesagt, dass er so dieses Ganze im Blick hatte und der immer hatte schon wahrscheinlich den Masterplan.
Der war self-made, also ja, unglaublich.
Universal Movement, entschuldige, Tom.
Nein, er wollte gerade.
Ja, der muss ich hinten anstellen. Universal Movement war ja die Crew und da gab es keinen, der auch nur ansatzweise eine Chance hatte, da reinzukommen. Nach der Europameisterschaft wurden wir bei The Crown und auch eine Tür wurde geöffnet, dass Leute aus der zweiten Reihe, die nie in Universal Movements reingekommen wären, weil das war eine geschlossene Gruppe, die war vollständig, auch anderen Leuten wie zum Beispiel ein Master Force oder ein Samson oder ein Moses Pelham, die konnten in die Crew geholt werden, ohne dass das irgendwas am Image oder an der Grundausstattung von Universal Movements was geändert hat. Es wurde quasi erweitert, expandiert. Dann kamen so Leute wie der Ingo dazu, Dr. D und. Es gab ja noch andere We Were the Crown Members, die durch diese neue Namensgebung quasi willkommen waren, die Posse zu erweitern. Eddie hatte immer das große Ganze vor sich. Und so kamen Leute wie der Moses, Ingo, wurde immer größer, Breakdance wurde immer kleiner, wir kamen in die Pubertät, wir haben uns angefangen für Mädels zu interessieren, Breakdance flaute ab und dann kam Moses und die Jungs und haben quasi uns also das Zepter abgenommen und haben das weitergeführt, musikalisch.
Moses und Ingo, die waren schon immer Hip-Hop, also auch von Anfang an, nur in der Zeit wollten Moses zum Beispiel niemand hören. Er war schon der Zeit voraus. Er hat gerappt auf Englisch, ne, aber er hatte kein Publikum. Ne, hat aber weitergemacht. Und später, wie gesagt, hat er dann, wurde er der ist. Und der Eddie hat ihn dann auch noch geformt, deswegen, ja.
Also was ich beeindruckend finde, sorry, okay, das geht jetzt durch die ganzen, das fünfte Folge haben wir jetzt, oder?
Heute?
Ja, durch die ganzen fünf Folgen von allen, die bis jetzt von euch, also von We Were The Crown bei uns waren, finde ich es immer wieder beeindruckend zu hören. Und das hat Tobi kurz auch vorhin angesprochen, dieses Thema, was ja bei euch noch gar nicht da war, also dieses, dass aus welchem Antrieb man was macht, ne? So, also, und ich finde es krass, dass wir, oder dass ihr immer, wenn ihr über den Rico Sparks sprecht, dass, da war der Antrieb, Pino hat gesagt, das große Ganze gesehen, der Antrieb war ja wirklich, das kann ja gar kein, also jetzt, ich will es auch gar nicht so runterbrechen auf das Thema Geld, aber das kann das ja gar nicht gewesen sein, sondern es war ja wirklich, ey, das war irgendwie, also für mich, wenn ich zusammenfasse, so was ich, wie ich es verstehe, so, das war so, wie sagt man, Sozialarbeiter, mit noch in der Person drin, ne, so, Pionier, großer Bruder, extrem kreativ, aber und das dann aber auch einfach immer wieder weiterzugeben an junge Leute oder an junge Leute, die man so in die Crew holt, ohne, wie soll ich sagen, ohne, oder nee, oder das, was man dafür bekommt, dann einfach nur was zu schaffen. Das war einfach, das so gefühlt für mich das Ergebnis davon, ne? Also es ist ja irgendwie was Riesiges draus geworden, es sind ganz viele verschiedene Charaktere daraus gewachsen, es sind verschiedene, sei es wie gesagt Breakdance, Graffiti, Musik machen, es ist ja ganz viel draus gewachsen. Aber das alles ohne ein, wie sagt man, selbst, mir fehlt jetzt gerade das Wort.
Also
Selbstlosigkeit.
Genau, selbstlos.
Der hat sich, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, der hat sich nie so in den Vordergrund irgendwie gespielt. Genau. Ja. Eddie war, der sowieso, der war irgendwie schon Star. Ja. Ne? Anfang der 80er. Und ich glaube nicht, dass er das gebraucht hatte. Ne? Er ist halt dann, der war auch in den Clubs unterwegs, hat Musik gemacht und sowas. Aber der hat jeden begeistern können. Und es ist ja meistens so, wenn du dein Idol triffst, bist du meistens enttäuscht. Beim Eddie war es nicht so. Der hat diesen Lebensstil geführt. Mhm. Der war auch immer 24 Stunden war der Hip-Hopper. Der hat seine Freundin zwar gehabt und trotzdem war der mit uns zusammen. Also, ne, die Silke war wahrscheinlich immer enttäuscht. Ja, die Kiddies sind immer dabei. Nee.
Ja, aber auch allein, dass sie erzählt, so, auch allein dieses, so, keine Ahnung, zwei oder dreimal im Jahr nach Amerika zu fliegen und halt Sachen zu kaufen, ja, die man euch mitbringt. Also um das genau, große Ganze wieder ein bisschen zu pushen. Oder
es ging Universal, es war, genau, war eine Gruppe.
Und das ist halt auch krass so, weil
da war nicht irgendwie, nee.
Ich meine, klar, man fliegt auch mal vielleicht nach Amerika und bringt seinem besten Freund ein paar Schuhe mit, so hart gesagt, weißt du? Aber das ist ja schon ein ganz anderes Level
gewesen. Es war ein Weg, wo es kein Rechts und Links gibt. Es war dieser auch vom Eddie, eigentlich hätte er international gehen müssen, so wie er war. Mhm. Na, so wie
Aber da kommen wir ja wieder zurück, den ging es ja nicht um die Kohle.
Ja.
Wenn er diesen Film gewollt hätte.
Er hat uns getrieben, also ich war immer fasziniert, wo holt er sich die Ideen her? Wenn du dachtest, okay, jetzt sind wir hier durch, dann kommt er entweder, jetzt machen wir ein neues Lied, jetzt mache ich ein Lied für euch, dann hat er wieder eine neue Choreografie, wieder eine,
aber
also immer wieder neue
auch Ideen. Auch spontan vor dem Auftritt.
Genau, diese Spontanität, wo du vorhin schon angesprochen hast, wir kennen jemanden. Da habe ich mir gedacht, ja, also wo holt er sich die Ideen? Also sein Gehirn hat, glaube ich, nonstop irgendwelche Ideen gehabt. Und das war das Faszinierende. Ja. Ja. Und der hat auch alles geteilt, weil er jetzt gesagt hat, mit der Freundin, ich habe da so eine Szene im Kopf. Wir haben ja bei dem geschlafen auch. Also er war unser großer Bruder. Und die Silke damals, so hieß sie, gell?
NBB.
Er hat sie mit uns auch geteilt. Wir haben bei dem geschlafen und gut, dann haben die halt immer ein Nümmerchen gemacht und wir lagen daneben und haben so getan, als ob wir geschlafen haben mit 13, 14. Also dem war das alles egal. Wir waren eine Familie und er hat uns, deswegen hat er uns ja vielleicht auch so geprägt und wie gesagt, ich habe immer gedacht, jetzt ist irgendwie mal gut, aber er war der Zeit immer voraus. Und deswegen hat er ja dann, als We Were The Crowns, dann gesagt, okay, Breaken, jetzt machen wir das, jetzt holen wir Turbo, dieses Gesamtpaket, We Were The Crowns, das hat er wahrscheinlich schon vorher im Kopf gehabt, ja. Mhm. Und ja, da musst du erstmal immer hinkommen vom Gedankengang her.
Mhm. Ihr seid ja aber auch nach außen hin immer als komplettes Paket aufgetreten. Ich meine, ich habe das noch im Kopf, dass ihr auch bei Auftritten immer so komplett aufgetreten seid als Gruppe.
Ja, und ich glaube auch, dass das auch für manche einschüchternd war, wenn wir irgendwo reingekommen sind und du hattest wirklich auch diesen Rücken hinter dir, was Turbo, Ibo, Mutterlieb, also Samson und sowas angeht und wir und dann die Musik. Also ich denke, dass es auch für diese normalen Hip-Hopper, Breaker, die da waren, die waren dann wahrscheinlich auch eingeschüchtert, ne? Wenn dann so We Were The Crown da war. Und der Eddie, wenn der gespielt hat, dann hat er auch Genre vermischt. Der hat auch, wenn er DJ gemacht hat, hat er auch mal We are the champions und dann wieder dumm, tschum, ne? Hat immer so ein bisschen, wir alle dann so als Gruppe. Also
ja, kann ich jetzt wiederholen, dass wir so eine Familie waren. Also heute macht man Teambuildings im Verein oder so, ja. Wir haben zusammen gelebt, ja, das wollte ich damit sagen. Wir haben alles geteilt, also wir haben da geschlafen, sind aufgestanden und das war normal.
Wir haben den abgeholt von der Höhenstraße, wenn der von der Armee kam.
Den abgeholt, an der U-Bahn.
An der U-Bahn.
An der U-Bahn, muss man vielleicht, an der U-Bahn gestanden und gewartet, dass der kommt und sind ihm wie so drei Entchen, so der Mutter Entchen, der
hergedackelt. Ja, und
dann musste der erstmal aus seinem Army-Kluft raus, um sich dann erstmal zu stretchen.
Und der hat auch, weg. Und dann haben wir da in seinem Club. Der ist auch immer so schnell gelaufen. Und dann haben wir gesagt, ey, die laufen nicht so schnell. Ey, ich bin vom New York, die laufen alle so schnell.
Der war ja auch groß mit seinen langen Beinen, ey. Wenn er eine Windmill gemacht hat, dann hast du hier nur Beine gesehen.
Aber der hat auch mehrere, also der hat aufgelegt, ne? Gebreakt,
hat also wirklich alles gemacht. Der hat sich auch die Sachen selbst beigebracht. Also es waren, ja. Also es ist wirklich, wir können froh sein, dass wir einen Teil mit ihm gegangen sind und dass wir ihn kennenlernen durften. Also es ist, wenn der jetzt hier wird, ihr würdet gleich sagen, der wird euch begeistern. Also, ne?
Ja, es gibt
das hat Menschen, jeder, aber krass, jeder, er sagt es. Also es waren nicht nur wir, sondern man spricht immer von Aura oder irgend sowas. Aber bei ihm hat es halt wirklich auch gepasst. Ja.
Würdet ihr sagen, dass euch als Menschen auch über dieses ganze Hip-Hop-Ding hinaus geprägt hat? Also auch für euer späteres Leben?
Definitiv.
Diese ganze
das professionelle Denken und auch dieses We Were The Crown-Gefühl einfach zu zeigen, okay.
Also ich kann von mir sagen, dass das Familiäre, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja.
Das Familiäre habe ich auch.
Ja, also bei mir war es so, meine Eltern haben sich auch früh getrennt und so. Und da kann man jetzt sagen, okay, als nächstes bist du so vielleicht auch so ein Vater, der dich wieder trennt, oder? Mhm. Also das Gegenteil, ich bin 30 Jahre mit derselben Frau verheiratet. Und diese Werte, die ich da mitbekomme, also ich habe, das war das Wichtigste, also das habe ich vermittelt bekommen. Wir konnten uns, wenn es Schlägerei gab oder so, wir waren eine Unterzahl, wir waren zu sechs und da waren 20 Amis, die uns auf die Backe hauen wollten. Mhm. Da ist keiner abgehauen.
Das war,
dann haben wir zusammen auf die Fresse gekriegt, sag ich mal auf Deutsch, und sind dann mit blauen Augen, geht's, okay, alles wieder gut. Ja.
Da gab's zum
das Beispiel waren natürlich auch andere Zeiten. Du hast auf die Fresse gekriegt und wenn die alle auf dem Boden gelegen haben, ein bisschen geblutet haben, dann war auch Feierabend. Mhm. Heutzutage
da war ein
Messer im Rücken und ja.
Sogar also der Turbo hat da gut mitgemacht. Also der Turbo hat uns auch beschützt. Da war zum Beispiel mal, wir waren in Highschool-Party und wir haben gebattelt gegen die Highschool-Kiddies. Und wir haben die halt ein bisschen vorgeführt. Ne, war Floormasters und sowas. Und wir haben halt, und ich als weiser Junge da. Und dann wurden die wütend, vor den Mädels dann so vorgeführt zu werden. Und dann sind die alle auf uns los. Und dann weiß ich noch, da stand der Ibo hinter so einer Garderobe. Und dann kamen so die Bruce Lee-Kicks. Und alle sind so an die Seite geflogen. Duf, duf, duf. Und später hat sich das dann rausverlagert. Und die sind dann auf mich und Pino, weil wir die Kleinsten waren. Und dann sind die alle auf uns und dann nimmt der Turbo, nimmt die Leute so und reißt die so weg von uns und sagt so, mach das mit mir, was ihr mit ihm gemacht habt, kommt alle her und die alle so, ja, alles gut. Also auch Turbo war, obwohl er schon immer so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat, das war nicht mehr so, aber war er, wenn solche Sachen waren,
diese Werte,
da konntest du dich verlassen.
Du kannst dich drauf verlassen, diese Werte, weißt du, 100% drauf verlassen und Das, um jetzt nochmal auf die Frage zu kommen, das habe ich so jetzt für mich mitgenommen und so versucht man es auch seinen Kindern ein bisschen nahe zu bringen. Also auf jeden Fall, denke ich, ist da auch was hängen geblieben.
Ja, vielleicht deswegen auch unbewusst, ja. Deswegen habe ich auch vorhin kurz das Wort Sozialarbeiter benutzt. Das soll auch gar nicht, genau. Also es ist ja auch null negativ behaftet, aber manchmal klingt das so ein bisschen, wenn man das über jemanden sagt. Ja. Aber das ist ja auch so, also im besten Fall soll ein guter Sozialarbeiter ja auch genau eben solche Werte vermitteln. Ne? Und
es ist ein Förderer, ja.
Genau.
Ja.
Und das war der Eddie. Da bin ich lieber naiv und fall einmal rein, mhm. ne? Aber dafür bin ich offen oder sowas oder, ja, oder geht was. Ja. Weil als wenn du dich nur zumachst und so und Misstrauen und sowas. Ja. Ne? Und ja.
Und diese Gemeinschaft ist ja auch, also wie gesagt, wie soll ich sagen, aber jedes einzelne Schicksal, jeder einzelne, der dazugekommen ist, der hat ja so auch seine eigene Geschichte, das merken wir ja hier auch. Aber ich finde es halt auch faszinierend zu sehen, dass diese, dass teilweise diese Ähnlichkeiten bestehen, nämlich diese Suche nach etwas oder die Faszination für etwas und das aus diesen einzelnen Individuen mit einem, der einen Plan hat oder der genau. eine Vision hat, dann so zusammengeführt, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie, dass daraus so etwas entstehen kann. Und das aber, dass jeder Einzelne für sich da drinnen aufgeht und sich praktisch seinen Platz gefunden hat. Also das ist ja so ein Ding, das finde ich, also das ist ja, ja, weißt du, was ich meine? So diese Puzzleteile, die sich so zusammengesetzt also, haben und genau. dann auch immer diese Frage, ich glaube, das halten wir auch mit dem Ibo oder dem Naki, dieses, was wäre, wenn das nicht passiert wäre. Ne? Mhm. Dann wäre, und das ist halt sowas, dass daraus halt sowas Großes, Gutes, Positives entstanden ist, über euch hinaus. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass das einen auch einen praktisch als ein Vorbild, beziehungsweise
genau, das ist das, also ohne Eddie gäbe es in dieser Form den Moses wahrscheinlich auch nicht. Und ohne Moses gäbe es diese neue, soulige Musik, deutsche Musik nicht. Und ohne einen Eddie gibt es nicht in dieser Form I've Got the Power. Mhm. Ne, also, und überhaupt, was Musikgeschichte angeht, ist er wirklich also eine Wurzel und richtig beteiligt für die deutsche Musikgeschichte. Mhm. Ob das jetzt Euro-Dance-Musik ist oder wirklich Hip-Hop-Musik. Ja. Ne? Der Eddie hat damit ausschlaggebend, war er sozusagen, und die anderen haben das halt weitergemacht. Ne? Also dieses...
Aber auch zusätzlich...
Ne? Und auch was Moses dann auch weitergegeben hat, genau. ne? ist auch wieder. Also es ist ein ist Stammbaum, der sich dann immer weiter genau. öffnet.
Und das ist wichtig, das ist diese kulturelle Seite. Aber was ich meine ist, und das ist faszinierend, jetzt wenn man ein paar Leute hier hatte, aber auch die menschliche Seite. Das ist krass, weil ich sehe das jetzt als Außenstehender, aber wenn wie ihr hier sitzt und wie, welche Werte ihr vertritt und wie ihr redet und wie ihr über diesen Menschen redet, aber auch wie ihr gewisse Ansichten habt oder die Art und Weise, wie ihr über Sachen redet, das ja. ähnelt sich sehr. Und ich glaube, das ist auch eine Keimzelle außerhalb dieses kulturellen Punktes, sondern das ist auch einfach eine menschliche Entwicklung, die, glaube ich, sehr wichtig war in dieser
Gruppe. Es gab, so gewisse... Regeln in der Gruppe, wahrscheinlich so No Drugs oder sowas. Es gab so ein paar, ne, ja, ein paar Regeln. Ich meine, beim Bobby ist sowieso, wie gesagt, den Bobby kenne ich seit Kindergarten, wir haben alles zusammen gemacht. Das ist sowieso,
ja, also wir treffen uns ja auch regelmäßig. Man muss ja sagen, nach der Zeit, wie du hast vorhin gesagt, wir haben dann Mädels kennengelernt, man hat Pubertät und dann sind andere Sachen. Und irgendwann war das mit dem Breaking weniger, ja, und dann war es bei mir, ich bin dann in Richtung Fulda da, Bad Orb, bist du ein bisschen weiter weg von dem Geschehen. Mhm. Und als es so ein bisschen aufgehört hat, muss man halt sagen, auch, ja, wie will ich sagen, du fällst auch so ein bisschen
voll in ein Loch rein. Du fällst in ein Loch rein.
So ein Loch. Und jeder, glaube ich, hat auf seine Art, also für mich auch, dass ich so eine negative Zeit für mich, sag ich mal, behaftet, weil irgendwie, ja,
als es Kind was.
War alles top, du hast super, man kannte uns, ne? Also wir haben immer, ich hatte immer Geld in der Tasche, meine Mutter hat gesagt, brauchst du was für einen Zug oder so. Nö, Geld war nie ein Thema bei mir und das mit 14 Jahren und dann, ja, ging es ja immer weiter und dann bist du Europameister, ja. Dann geht es immer weiter und irgendwann war das zu Ende, ja. Irgendwann war der Cut und dann fällt man ein bisschen so ein Loch, ja. Und wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Und deswegen ist es umso wichtiger, und ich glaube, jeder hat dann die Kurve wieder gekriegt. Chrissy war viele Jahre in Brasilien, kam zurück. Pino war Ibiza und was weiß ich wo.
Überall.
Ja. warum wir wieder zueinander gefunden haben, war vielleicht auch, weil wir wussten, okay, wir müssen, also wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Und jeder ist wieder zurückgekommen. Und dann haben wir uns immer wieder, wir treffen uns immer regelmäßig. Pino wohnt in Frankfurt, deswegen ist er mehr im Geschehen. Ich fahre jetzt wieder heim, dann sehen wir uns vielleicht ein paar Wochen nicht. Aber dieses regelmäßige Treffen wieder. Und auch da merkst du, dieser Spirit, den wir früher hatten, der ist dann wieder in den Raum. Als wenn Eddie wieder dabei ist. Und wir wissen, wenn wir jetzt zusammen sind, sind die Regeln, die der Chrissy gesagt hat, die gelten wieder. Also kein Scheiß.
Ja. Und jeder hat so seinen Charakter. Also du wirst älter, aber du änderst dich nicht.
Ja. Und das hat auch geholfen, ja, dass du wieder sagst, okay, wir besinnen uns auch wieder auf die Werte, die wir vielleicht auch von Eddie mitgenommen haben. Und es gibt kein Hinfallen und Auffallen. Ja? Und das ist für mich auch, denke ich mal. Und das versuchst du auch deinen Kindern so ein bisschen. Ja? Also, ich denke, irgendwo tief hinten drin ist das auch verankert. Und das, ja, auch wenn es im Unterbewusstsein ist, gibst du das irgendwie weiter. Ja? Das und das ist ja auch, ja, irgendwie faszinierend, wenn du siehst, okay, von Ursprung der Geschichte geht das weiter an Kinder, Enkelkinder.
Und ja, also es war der Samen, ne? Der,
ja,
sich,
genau,
weiter.
Der Keim, der sich dann.
Kann ich es nochmal ganz kurz, ich will es nochmal ganz kurz nochmal zeitlich eingrenzen. Also, ihr wart ungefähr 13, 14, als das losging mit dem Break?
Mit Breakdance, ja.
Wir waren jünger, wir waren 10, 11 und.
Du warst
10, 11, wir waren 13. Ja, okay, du bist jünger wie er.
Ja.
Und.
Achso, nee, genau. Und ich wollte nur wissen, weil wir gerade so ein bisschen ja über das Ende gesprochen haben. Also Ende, hört sich immer so schlimm an, aber
ja,
über das Ende gesprochen
haben. Also für uns.
Ja, wie alt wart ihr dann da?
Also es war Ende der 80er, ne? Ich war jetzt, es war 88, 89, sag ich mal 89, das Breakdance war nicht mehr. Mhm. Wir hatten noch mal ein paar Auftritte, aber es war nicht mehr. Und das hat sich dann eher auf die Musik konzentriert, ne? Obwohl Eddie, wie gesagt, uns immer gern dabei hatte. Ich bin dann noch ab und zu ins Musikstudio, unten am Singkasten, wo Funkadelic war. Aber ich habe mich so wie das fünfte Rad gefühlt, immer so ein bisschen, du warst nicht mehr dabei. Also ich war nicht gern Zuschauer, das waren wir nie gerne, alle nicht. Ne, wenn wir im Schwimmbad waren oder so, wir haben gebreakt und die Leute haben geguckt, aber ich war nie jemand, der gerne da irgendwie zuguckt irgendwas.
Ja. Ne?
Und dann habe ich mich auch so langsam dann da verabschiedet, ne? Anfang der 90er. Ja. Und dann bin ich halt, wie gesagt, auch in ein Loch gefallen, weil das ist wie ein Profisportler, der irgendwie immer darauf hinarbeitet und es macht, und es war auch der normale Werdegang. Du warst B-Boy, du warst Breaker, ne? 100%. Und auf einmal stehst du da und...
Was jetzt? Ja, klar.
Dann hast du dich selber erwischt, dass du dann in der Zeit, sag mal, hast aufgehört, Anfang 90er und... 5 Jahre später, dass du deinen Kumpels erzählst, wie toll du warst, ja, also mit alten Geschichten, also, weißt
ja,
du hast dir nachgetrauert, so ein bisschen, ja, und ja, aber das, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen normal, dass du da so ein bisschen, ja, nachtrauerst und ja,
aber irgendwie immer dankbar für, dass wir den Eddie in der Zeit begleitet haben, dass wir dabei waren.
Ja, auf jeden Fall. Außer Frage, du hast der Zeit nachgetrauert, ja, ein bisschen so. Aber
ich glaube, das ist normal. Ich sag ehrlich so, ich meine, kann ich ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja auch mal Musik gemacht und hatte ein Level und danach war das Level vorbei und bei mir war es genauso. Ich bin ja auch erstmal so, also in ein Loch fallen hört sich auch immer so schlimm an, aber ja, es
das
war
ist erstmal
so. Das war so.
Ist Schleichen, du hattest eine Aufgabe, du hast einen Sinn gehabt,
genau,
und der,
ja,
ist weg. Und jetzt musst du,
genau,
in dem Loch erstmal deinen neuen Sinn suchen. Du, genau, brauchst deine neue Aufgabe, weil ich sag mal so, ich würde mal sagen, jeder Mensch braucht es, weil wenn du das nicht hast, bist du unzufrieden, dann bist du nicht,
ja,
glücklich,
ja,
und dann bist du, dann geht es, geht nicht. Das ist bei jedem so. Und wenn ihr, sag ich mal, auf so einem gewissen Level wart, dann ist es nochmal. Ich sag mal so, wer höher steigt, der kann auch tiefer fallen. Ja, also
ja,
ist halt so ein Ding. Und von daher ist glaube ich, ganz normal, normal,
ne, wenn
dann, sich ein neues Ding zu suchen. Und aber ich finde das, sehr cool, dass ihr immer noch nach all den Jahren euch zumindest wieder gefunden habt und es immer noch so aufleben lassen. Wie du gesagt hast, wenn ihr zusammen in einem Raum seid, dass das wieder da ist und dass man das spürt und dass dieser Spirit da ist, das, ganz ehrlich, das ist schon was Besonderes, finde ich.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz, weil ihr seid jetzt die Ersten, die davon erzählen können, weil als die anderen von We Were The Crown hier waren, war das noch nicht so. Ihr seid alle zusammen auf ein Moses-Konzert gefahren. Oder fast alle zusammen, ne?
Ja, wir sind nach Berlin. Wir
haben als Crew?
Als Crew und Bus gemietet, haben unsere Hoodie angezogen mit We Were The Crown.
Habt ihr die alle noch gehabt oder habt ihr neue gemacht?
Nee, wir haben neue jetzt. Okay. Aber trotzdem,
das wäre ein bisschen. Das ging
jetzt an. Das ging Bauch rein.
Ja, Pino.
Berlin war ja eine Aktion, nee, der Chris erzählt gleich mehr. Berlin war ja eine Aktion, wir hatten ja mit Berlin eine Geschichte. Auch krasse Schlägereien
machen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum auch ausgerechnet Berlin, aber ja.
Ja, weil Moses, letztes Konzert in Berlin, und es war ganz klar, dass wir da einlaufen, und zwar als geschlossene Crew. Und so ist es entstanden.
Okay. Deswegen auch Berlin. Ja.
Ja. Berlin ist, wie gesagt, nach Frankfurt, denke ich, immer auch unsere Konkurrentstadt gewesen. Und wir haben uns halt später, als We Were The Crown, haben wir uns auch als We Were The Crown in Frankfurt gesehen. Berlin war am Anfang, wo Breakdance angefangen hat, waren die gut. Mit Matt Koch waren richtig gut. Aber wir haben, was die Authentizität und sowas angeht, haben wir einfach Berlin überholt, unserer Meinung nach. Und war auch ein bisschen immer krasser als die Berliner. Und dann wollten wir halt auch noch mal zeigen, was die Vergangenheit. Ne, wir sind noch da.
Geil.
Ja, sind wir hin.
Back to the roots.
Ja?
Da standen 10 Berliner, die haben uns da richtig im Teppich ausgerollt, die alten Hasen. Nochmal liebe Grüße nach Berlin.
Also, sehr gut, das ist Kriegsbeil begraben nach Jahrzehnten.
Naja.
Chris, ist das Kriegsbeil begraben?
Tatsächlich war das ja so, dass mit Berlin, klar, da war man immer auf Augenhöhe. Vorher war durch meinen Kotsch, die Berliner waren damals eine Nummer krasser, aber die haben wir relativ schnell aufgeholt. So. Und wenn wir in Berlin waren und dort gewonnen haben, war ganz klar, danach gibt es auf die Mütze, dann gab es eine Schlägerei. Wenn wir in Berlin
waren... Wie bei Fußballfans.
Ja, so ein bisschen Hooligan. Also klar, es hat keine Breakdance-Crew in der Zeit hat es geschmeckt, wenn wir die wegrasiert haben. Und es war auch normal. Man ist schon, wie er schon sagt, gewaltbereit auf ein Event gegangen und man konnte eigentlich die Uhr nachstellen, dass man sich danach glaubt. Wir gewinnen eh und das war auch so. Und wenn wir in Berlin waren, gab es mal vielleicht ein bisschen mehr auf die Mütze für uns, aber man hat sich danach die Hände geschüttelt. Und wenn die Berliner in Frankfurt waren, war das andersrum. Und dann hat man sich auch wieder die Hände geschüttelt. Man war immer cool mit denen, auch wenn man sich zwei, drei Mal mit denen über die Jahre hinweg mal geklopft hat. Aber danach war gut. Ja? Wenn wir nach Berlin kommen, ob es jetzt hier beim weiß nicht, Podcast, wie das heißt, hier Tierstar oder so, die reden, einmal im Monat reden die über uns. Und immer, aber mit Liebe und erzählen auch gerne mal, dichten uns gerne mal eine Story an. Aber wenn wir nach Berlin einlaufen, werden wir respektiert. Und das war der Sinn und Zweck dieser Übung, den Moses auf seinem letzten Konzert in Berlin, wo übrigens in derselben Halle, in der Muffathalle, in der Linkshalle, im Huxleys, eine Massenschlägerei ausgebrochen ist damals. Und der Moses diesmal meinte, sag mal Jungs, war das diese Halle hier? Und ich sehe, das war die Halle. Hier haben wir uns vor 40 Jahren mit den Berlinern sowas von auf die Fresse gehauen. Und es war dann wieder lustig, weil die Berliner mit uns im Kreis standen und es war einfach witzig.
Ja, aber wir waren nie gewaltsuchend, sage ich mal, weil es gab zum Beispiel eine Anekdote, wie gesagt, der Turbo B, beim Battle, die haben so Electric Boogie gemacht und haben sich so angetanzt. Und da war so ein stämmiger Türke oder sowas, der hat ihn so mit dem Bauch so angerempelt. Okay, Turbo, wir so, oh. Der Turbo hat dann die Beine so gehoben, hat so einen Wrestling-Sprung, so einen doppelten Wrestling-Sprung, ja, aber mit beiden Beinen.
Dropkick.
Und hat dann wieder standing gestanden. Ne? Und der Typ ist in seine Crew reingeflogen und hat nur geguckt. Ne? Und Turbo ist wieder weg, weißt du. Das war so, bumm, war erledigt. Also, don't touch me. Das war so.
Ja, ja, ja.
So, nach all den Jahren dann nochmal gemeinsam nach Berlin. Und nochmal die Fahne hissen sozusagen.
Ja.
Für Moses abschließend einfach nochmal.
Es war ja sein, ist ja seine Abschlusstournee gewesen. Und
ja, genau.
Ja.
Das finde ich auch eine geile Aktion einfach. Nee, aber dass das überhaupt möglich ist, dass ihr zusammen diese Aktion macht, finde ich halt, mal abgesehen von den Berlinern.
Aber sind alle, aber es waren auch alle dabei beim Konzert?
Ingo war nicht dabei.
Aber okay. Alle ist jetzt, also alle, die da waren.
Nee. Vier waren nicht dabei.
Okay, vier waren nicht dabei.
Von zehn.
Von zehn, okay. Okay. Ja gut, kann ja, also, ging jetzt gar nicht darum, ob also, sondern einfach, ist ja schon geil, dass man das hinbekommt, das auf die Beine zu stellen, dass man sagt, ey, wir machen
also, hier alles zusammen. Also da muss ich den Pino loben. Er ist so derjenige, der eigentlich immer die Crew zusammenhält. Mhm. Der immer die Leute zusammenbringt und was ausmacht und Vorschläge bringt. Er ist so der.
Ja, man braucht einen Verrückten.
Ja, treibende Kraft.
Wie war's der Eddie? Der ist jetzt anderweitig beschäftigt. Also
aber das war immer dein Job, ein bisschen, komm.
Ja, du bist, er ist ja auch hier noch nah am Geschehen, ja.
Also ja, das stimmt.
Wir sind so ein bisschen in einer anderen Welt.
Wir sind, genau.
Ist ein Bischof in Dörnesheim trotzdem noch ein bisschen näher.
Ein bisschen.
Aber.
Ja, aber ihr habt eure Crew immer noch.
Ja.
Und das ist auch, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer hin und wieder das aufwärmt. Also man kann ja auch sagen, was man will, auch was du vorhin gesagt hast. Man muss die alten Geschichten erzählen. Man muss die am Leben halten. Ich meine, dieser Podcast besteht genau aus dem Ziel, einfach diese Geschichten zu haben und die zu erzählen.
Mhm.
Und ich glaube, man erwischt sich selber immer dabei, wenn man die glorreichen alten Zeiten irgendwie erzählt. Weil das ist das Fundament und das ist ja das, was einen auch immer so ein bisschen hochhält.
Und wie man so schön sagt, das haben ja auch schon sehr, sehr viele Menschen in tausenden von Interviews, ob es Schauspieler sind, egal wer es Musiker, egal wer es ist, die haben, wie viele sagen, ohne das und das wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, oder wäre ich nicht der oder die ich jetzt bin.
Ja.
So, das ist ja,
ich glaube, Talent allein, dann Disziplin noch einen drauf und dann noch ein Mentor.
Genau.
Und irgendein Vorbild.
Ja.
Und dann,
genau. Und dann auch mal hinfallen.
Ja. Und dann hinfallen und aufstehen.
Ja.
Dann kann es nur gut werden.
Jetzt, wenn ihr immer noch unterwegs seid, du hast es schon anklingen lassen, aber so tanzen selber, habt ihr mit der Sache noch was am Hut? Also ich meine, nee, ganz ehrlich, die Frage.
Bobby, auf der Hochzeit von deiner Tochter hast du.
Ja, aber,
Chrissy, aber kein Breakdance.
Die Windmühle ausgepackt.
Also ich habe es mal probiert wieder, aber ich will mir kein Bandscheibenvorfall holen. Also mit 54.
Ich mache jetzt viel Thai-Boxen in der Art, sowas.
Ja, also man macht immer so ein bisschen. Also es funktioniert eigentlich gar nicht. Ich habe mal einen Handstand probiert.
Gut, das
ging so 3 Sekunden, 4 Sekunden.
Aber wie ist der? Ich fand's, ich musste so lachen, als Chris
vom
gesagt
Kopf her
hat,
geht alles.
Als Chris gesagt hat, wir haben uns dann auch weiße Handschuhe im Hochzeitsladen gekauft. Wie ist das nochmal, was man so an der Scheibe macht, wo man so tut, als wäre eine Glasscheibe da?
Aber hat wir waren die so, die oben so gemacht hat. Das heißt einfach Scheibe, wurde dann
ich so. Ich weiß gar nicht, warum das weiße Handschuhe
das kann man,
war. Wahrscheinlich
das kriegt man
war
noch hin.
Der Effekt, dass du weiß siehst halt, irgendwie ist effektiver, dass du denkst, okay, das ist wirklich eine Scheibe.
Aber das haben wir doch in den ersten Weges haben wir das doch abgelegt. Wir sind doch sofort eingestiegen und zwar mit Windmills und Headspins und Saltos.
So weiter.
Das waren unsere ersten Schritte.
Also ist tatsächlich, muss man leider gestehen, dass tatsächlich die...
auch wir haben die Scheibe gemacht.
Aber
der Andrew hat ja auch hier für...
Handlight
so. Hat ja auch, ne, brauchst ja was, ein Handschuh oder ein Tuch damit.
Nee, ich meinte, also muss man da leider sich eingestehen, dass halt dann doch das Alter und die älter werden der Knochen.
Ich weiß genau, wie was noch geht und wenn die Musik laufen würde, so visuell kann ich mir das alles vorstellen. Wir haben.
Also eine Windmill machen wir vielleicht auch nochmal zweimal oder so, ne? Oder Backspin, das sind ja noch ein bisschen so die easy Dinge.
Alternen Breaker.
Ja, aber ich würde.
Also wenn wir ein Videopodcast werden, müsste ihr das jetzt zeigen.
Zum Glück
sind wir keinen. Ja. Was willst du machen, Pino? Headspin.
Ja, so ein.
Aber wie der Chrissy sagt, der hält sich ja auch noch fit. Ja.
Glaube ich dir.
Ja, man macht ja immer was. Wenn du dein Leben lang was gemacht hast, dann ist es jetzt was anderes. Also ich war jetzt jahrelang Fußballtrainer oder Fußball gespielt. Ja. Du suchst ja dann den Ausgleich auch. um nochmal zurückzukommen, wenn du im Loch warst und dann haben wir angefangen mit Fußball zu spielen oder irgendwas anderes, aber ja, es hat dich nicht mehr so erfüllt, ja, du hast nicht mehr diese Leidenschaft gehabt, ja.
Also wenn du im Loch bist und du hast irgendwie was in dir, irgendwie, ob das Sport ist oder irgend sowas, kommst du schneller raus sowieso.
Ja, man braucht ja ein Ventil, ne, du musst ja irgendwo...
Bei uns beim Breaken war es jetzt auch so, wir hatten damals noch gar keine so großen Equipments oder so. Wir haben Kopfdrehen gemacht, also Headspin gemacht und dann hatten wir alle hier beide
wir hatten alle
so eine Glatze wie so ein Mönch hier oben.
Ne, ja, du musst mal, wir haben verbrennen.
Und später habe ich mir so eine Headspin-Mütze gemacht, habe mir so einen Schaumstoff eingenäht, den Knopf hier oben ab. Und dann haben wir da drauf dann.
Ne, ich weiß, der Peter
mit Helm
dann,
und
war
so.
Der Erste, der mit Helm dann irgendwann ankam.
Ja.
Aber das war dann irgendwie so uncool, ja, nicht also original. Ja.
Aber es gab noch diese Wollmützen, gab es doch schon dann. Ne?
Ja,
das kam dann später.
Das kam dann später, okay, ja. Aber das war auch gut, wir haben uns alle die Hand verbrannt, weil ja, das am Anfang geil. Nicht so
ja, und auch cool Kopfsteinpflaster war. Und sowas gebreakt. Also.
Ja. Der Chrissy hatte über mehrere Jahre so ein mandarinengroßes Loch hier oben, weil er einfach mal auf der Zeil auf diesen Plattenhäschen gemacht hat.
Auf den Steinplatten.
Ja, aber ne, das, du hast das nicht gemerkt. Also,
ja.
Das ist wie, egal. Wie das Wetter hast du auch nicht gemerkt.
Ich habe halt schon drauf gehabt.
Also, wir waren bestimmt noch beeindruckend. Also, ganz ehrlich, aus dem Untergrund.
Ja. Sehr, sehr geil. Also, deswegen guckt auch jeder Breaker, wie du gesagt hast, bei Skater immer den Boden.
Ja, ja.
Wie ist der Boden?
Ja, ja,
das ist wichtig.
Das ist auf jeden Fall wichtig, ja.
Und seid ihr diesem, verfolgt ihr Breakdance heute noch?
Also ich meine, so ein ja, und wenn du die aber siehst, ne?
Ja,
bei Red Bull oder also, was weiß ich,
was die können,
die machen das ja auch ohne Helm, ohne ne, teilweise nackige Oberkörper oder so. Ne? Das ist ja das Originale. Du darfst irgendwie so, wenn du Hilfsmittel nimmst und hättest hier, sag ich mal, Kniepolster und Ellenbogen. Und
erstmal warm
ja, also da wäre auch nur ein bisschen Abhärtung da, ne? Wie beim Kampfsport, Vollkontakt oder so, dann siehst du ja auch nicht Handschuhe an und so. Das war so ein bisschen auch so das Abgehärtetsein, so ein bisschen ja, mit Hornhaut, das hat dazugehört, ja.
Ja.
Oder blaue Flecken, oder, ja, du bist ja, ich meine, wenn der Eddie vom Ibo hier er hat ihn auf den Kopf genommen, wie hat sich das nochmal genannt?
Oh, der Ibo hat gesagt.
Helikopter,
ich hab's vergessen. Nee, also für die Zuhörer.
Ach, ich nehme eine Person. Folge mit Ibo und Nakio hören,
ich nehme eine Person hoch und setz die mit dem Bauch auf meinen Kopf und dann drehe ich mich und dann lasse ich irgendwann los und dann dreht er sich um von alleine.
Das war so ein typischer Universal Movement, also Move, ja.
Ja, oder du machst mal ein Salto und dann...
Später auch noch auf dem Rücken.
Auf dem Rücken, ja, dann nochmal so rumgedreht, auf dem Rücken.
Okay, wie hieß der? Sie haben es gesagt, das weiß ich noch. Weil das war, die haben nämlich gesagt, es war so der Signature Move, den
ja, ja, genau,
keiner
Signature
gemacht.
Move war das ja so ein bisschen.
Ich durfte immer machen, weil ich der Leichteste war.
Damals.
Nee, stark. Und wenn ihr euch regelmäßig trefft und so einen gemeinsamen Background habt und so eine gemeinsame Geschichte gestaltet habt sogar, wie sieht's denn aus mit We Were the Crown heutzutage? Trefft ihr euch, dann habt ihr dann Stammtisch oder wie sieht's aus mit was kann man da noch irgendwie was erwarten oder so?
Also da ist der Pino der richtige Ansprechpartner. Er hatte der hat eine Homebase gehabt, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Das war sein Laden, ja. seine Homebase hat er genannt, da hat er sein Graffiti hängen und ein bisschen ausgestattet. Und da haben wir uns öfters getroffen, ne? Was der Pino organisiert hat. Ansonsten wird jetzt was Neues organisiert von Pino und Naki und Ibo. Die wollen noch eine neue Räume für boah, Veranstaltungen oder was. Genau, weil
wir haben ja einen Verein, das nennt sich Homebase Frankfurt. Da passieren ja diese ganzen tollen Geschichten wie Ausstellungen, Fußballabende, Clubabend. Ich nenne es jetzt mal wie so ein Clubhaus, wo alles, was mit Hip-Hop uns interessiert, wofür wir brennen, auch dort stattfindet, von Workshops bis Ausstellungen vorbereiten, Partys, kleine Konzerte und. Diesen Verein habe ich jetzt betrieben, 5 Jahre lang im Ostend. Das ist alles ein bisschen klein geworden. Wir ziehen um, wir sind noch am Verhandeln in eine größere Location, wo wir all das, was wir schon als Kinder gemacht haben, dort in einem größeren Rahmen als Kulturort weitergeben wollen und werden. Und ja, ich darf jetzt noch nicht so viel verraten, weil über ungelegte Eier sollte man nicht reden. Aber da kommt was auf uns zu. Das Ding geht weiter und wir haben alle eins gemeinsam. Wir wollen We Were The Crown und das, was wir gelernt haben, weitergeben. Und ich lasse jetzt mal die Bombe platzen. Unser Junge wird ab nach den Sommerferien mit mir und an meiner Seite Gastdozent in der IGS Nordend und wird Hip-Hop-History unterrichten. Und ich unterrichte an derselben Schule Graffiti, Handcraft and History und werden übergreifend diverse Klassen im Lehrauftrag unterrichten. Das, was wir gelernt haben.
Steve, ich glaube, wir müssen noch mal in die Schule.
Ja. Ich habe leider kein Mikro, aber doch. Okay. Bei den Dozenten, ne?
Ich wollte gerade sagen, aber Dozent heißt ist Uni.
Wir sind Gastdozent, also ich bin schon letztes Jahr als Gastdozent engagiert worden in der IGS Nordend. Ich bin mittlerweile übergreifend auf zwei Schulen und unterrichte fünf Klassen. Ich bin Gastdozent, wurde gebucht dort ein Jahr lang, jede Woche die Kids zu unterrichten. Die wollten erst, dass wir das ein bisschen länger machen. Ich habe auch gesagt, ich will mir das erstmal angucken, liegt mir das, habe ich da Bock drauf. Da ich Erfahrung habe über die Homebase, über die benannte und dort Workshops mit noch kleineren Kindern gemacht habe und wir im MoMA Hip-Hop Milestones gemacht haben, ist die Stadt quasi auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu unterrichten. Das habe ich sofort zugesagt, weil mich das interessiert hat. Jetzt hat sich das so entwickelt, dass die Schule mich fragt, ob ich noch mehr Leute kenne. Und lustigerweise hat sich der Ilse aus dem Off dafür begeistert. Und jetzt wird unser Ilse von Konkret Finn ab nach den Sommerferien 25 Gastdozent in der IGS Nordend und wird seine eigene Klasse unterrichten. Und so kommt eins zum anderen. Ja, das, was wir mit unserem Planet Underground vorhaben, wo all diese Sachen, wo es Tanzräume gibt, Skulpturräume, Graffiti-Räume, Studios, Gastro, Konzert, Location, alles in einem. Wir sind, oder ein Teil von uns ist stark daran interessiert, unser Wissen weiterzugeben. Und das werden wir jetzt als alte Herren machen und klammern uns vielleicht an unsere Geschichtsstrohhalm mit einem ganz großen Portion, unser Wissen weiterzugeben. Und das kommt auf euch zu. Ein Schritt nach dem anderen, seid gespannt.
Der Kreis schließt sich sozusagen.
Ja, ey, also schade. Tobi, wir sind zu alt, um noch in die Schule zu gehen. Ja,
siehst du, wir holen uns die Leute, die Gaststudenten hierher.
Ja, genau, deswegen machen wir das so.
Noch ein paar mehr.
Wenigstens auf den Art Weg.
Ja. Also ich finde es geil, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt.
Ja, total. Also, und ich finde auch geil, dass es so in der Form stattfindet, dass diesen kleinen Ausflug, den wir bis hierhin gemacht haben, mit allen von euch und mit den Mitgliedern, haben wieder mal einige, wie sagt man, du sagst immer, weiße Flecken
beseitigt.
Und
ja, ich bin ganz ehrlich, es ist ja halt auch immer wieder ein anderer Blickwinkel. Ja. Ich finde, das Bild wird immer voller, das wird immer bunter und ja. Ich finde es halt auch, oder wir finden es ja auch wichtig, dass wir diese Geschichten haben und dass wir die hören dürfen und dass wir die auch weitergeben dürfen auf unsere Art und Weise mit dem Podcast. Aber ganz ehrlich, für mich und auch für Steve, wenn wir hier sitzen und euch zuhören können, das ist immer was Besonderes. Das ist, also es ist halt so ein Teil des Ganzen, muss man echt sagen, ja. Ganz ehrlich, das ist halt Musikgeschichte, die ist nah, die ist, und ganz ehrlich, die ist schon greifbar und ich finde, die ist halt schon auch eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert und wenn solche Sachen geschehen, dann finde ich das richtig gut. Ich finde es schön, dass wir das erleben dürfen und dass wir uns das anhören dürfen, weil es ja auch so, wie gesagt, so nah ist. Ich meine, wir sind Frankfurter, unser Podcast ist Frankfurt-Podcast. Mittlerweile auch wird uns nachgesagt, so ein bisschen kulturell angehaucht. Finde ich geil. Wäre mir nie eingefallen, aber dass wir dann die Geschichte, die hier stattgefunden hat, nochmal mitteilen dürfen und mitgeteilt bekommen. Ich glaube, das Ganze macht halt dadurch auch Sinn.
Definitiv.
Das ganze Ding hier.
Apropos, kulturell und kulturell kommt übrigens von Kult.
Andersrum, oder?
Keine Ahnung.
Der ist ey, der Klugscheißer.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich meine, alte Leute sind immer froh, wenn sie von früher reden können. Ne?
Also und mal rauskommen.
Super, Mann.
Wir haben noch einen kleinen Mini-Anschlag auf euch. Und zwar haben wir in Sigis Bar eine Jukebox. Ja? Die muss mit Musik gefüttert werden. Und die Songs, die in dieser Jukebox drin sind, die kann man auf Spotify dann in der Playlist hören. Deswegen wäre jetzt eure Aufgabe, Also es sollte wenigstens jeder einen Song nennen. Es ist wirklich egal was. Es muss jetzt, also es kann natürlich aus eurer Vergangenheit sein, also es kann auch mit Breakdance zu tun haben, aber es kann auch was anderes sein. Also es muss keine, kein spezielles Genre sein. Aber ihr dürft gerne jetzt ein, zwei Songs nennen.
Also, aber einer es muss.
Einer muss sein, aber ihr dürft natürlich auch mehrere nennen. Aber das wäre so, da brauchen wir was. Normalerweise eine Zeit lang haben Tobi und ich das dann auch immer gemacht, aber ich habe heute, mir fällt heute keiner ein.
Ja,
aber deswegen,
das heißt das, nicht, dass es die nicht gibt, aber...
Es gibt jede Menge, aber ich bin manchmal ein bisschen, manchmal ist mein Kopf leer.
Ja, ich nehme Apache oder Nirvana, Ten Spirit, sowas.
Apache war...
Breakdance.
Genau, es gab, der Song hieß so, ja, ne? Das war ein Song, ne, der so hieß.
Genau.
Ja. Weißt du noch, von wem der war?
Wow, nee.
Haben wir nicht mit dem Mark Francis? Ich glaube, wir haben mit ihm vielleicht was danach. Aber wir haben darüber schon, ja? Geil, ja. Okay.
Hm. Apache und, was war das zweite, sorry?
Nirvana,
Teen Spirit, ist auch super.
Ja.
Also ich würde, Let the Music Play, von wem war,
Shannon.
Shannon, ja. Shannon,
ganz genau. Starker Song.
Shannon, also ja, das ganz war so, starker wenn ich Song. Die ersten...
Ja.
Dann weißt du, du bist wieder in den 80ern.
Ja, ja. Also es erinnert mich so an die...
Ist das wirklich Back so, geht dann Schalter um und dann kommen die Bilder im Kopf?
Ja.
Ich meine, es ist eh alles so, wie ein Kinofilm, finde ich.
Kann es mir voll vorstellen.
Ja.
Ich lege den auch auf, wenn ich auf Hochzeiten auflege, ich lege den auf jede Hochzeit auf, wenn sie nicht hören wollen. Ja. Ich finde den richtig gut, den Song. Das muss irgendwie, mache ich den rein.
Ja.
Irgendwie.
Gut, ist mir egal.
Ja, der ist top, der Song. Ich liebe den. Ja, sehr gut. Ja, ey, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen. Ich mach's kurz. Ich find's, bedanke mich natürlich erstmal, dass ihr da wart. Die letzten Worte gebühren immer meinem Partner hier. Aber es hat auf jeden Fall auch heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch ich bin auch ein großer Enthusiast von einfach Sachen zu erfahren, so aus der Vergangenheit. Weil ich, oder wie Tobi auch gesagt, wir sind in so einer bisschen vom Alter her so eine Generation nochmal danach, aber in so einer Mitte groß geworden, wo wir die Anfänge haben wir nicht mitbekommen.
Aber wir haben andere Anfänge mitbekommen.
Aber wir haben
mit drei Programmen und ohne
das
Handy
schon, genau.
Und diese Sachen.
Und wir haben aber so die Ausläufe halt auch noch mitbekommen, von dem, bei dessen Anfang ihr dabei wart. Und das, also, das ist immer wieder cool zu hören, wenn es noch so ein Stückchen weiter zurückgeht. So, ich liebe das irgendwie, für mich ist das immer wieder interessant, Menschen hier zu haben, die dann so ein bisschen meine Fragen aus der Vergangenheit.
Ich glaube auch, dass die 80er die kreativste Jahrzehnt war. Was,
würde ich auch so, würde ich sofort unterschreiben. Ja. Also ohne den Leuten heutzutage, die was Neues kreieren, nachzutreten, aber ich, definitiv, ja, unterschreibe ich das.
Ja, auch danke von meiner Seite, dass wir nochmal eine Expedition in unsere Vergangenheit, dass wir eintauchen konnten und dass wir, wie der Chrissy schon sagt, als alte Herren, sage ich mal, noch jemanden, der auch mal jetzt knapp anderthalb
der Stunden hören
was hören wollte, genau. Also, wie gesagt, da, daheim willst, brauchen wir es keinem zu erzählen. Dann kommst du wieder mit den alten Geschichten.
Ja, andere Rolle. Andere Rolle.
Ja, weil die das ja auch nicht kannten, genau. Und weil ihr auch eine Generation seid, die sich dafür interessiert.
Ja,
ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und
aber es werden auch viele andere zuhören. Ja, ne?
Also, ich sagen, wir sind dann nicht die einzigen
beiden, die hier sitzen und zuhören. Also,
gibt noch einige andere, die das interessiert. Ja. Und deshalb ist das auch so wichtig, finde ich.
Definitiv. Na dann, Tobi, dann übergebe ich dir die ehrenhafte Aufgabe für die letzten Worte.
Ja. Heute mal ein bisschen Wiederholung von dem, was ich schon im Podcast gesagt habe. Aber es ist immer so ein bisschen negativ verhaftet, was wir eben schon gesagt haben, mit diesem, ja, die alten Geschichten von früher zu erzählen. Also, gibt ja immer, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, gibt es immer wieder so, ja, jetzt im Hier und Jetzt sein und man muss nach vorne schauen und man muss das und das machen. Das unterschreibe ich auch, ist auch wichtig, aber für mich, und da kann mir jeder Internetguru oder sonst irgendjemand mir irgendwas erzählen, für mich ist der Blick nach hinten immer wichtig. Ist immer wichtig. Ich finde, es ist, man muss abwägen können, wie man nach hinten schaut. Ja, das, Wehmut gehört dazu. Finde ich auch, das ist auch ein wichtiges Gefühl, um halt sich weiterzuentwickeln oder auch Motivation zu bekommen, was Neues zu erschaffen. Aber ich finde, in der Vergangenheit liegt nun einmal die Basis und alle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und man kann das nicht immer beiseite wischen, man kann das nicht zur Seite tun und sagen, ja, ich mache jetzt nur heute das und das, was wichtig ist, ich genieße das, was jetzt ist, oder ich gucke nach morgen, was ich erreichen will. Meiner Meinung nach, und das ist ja auch ein bisschen so, das zieht sich ja auch wie ein roter Faden, ist vieles, was man jetzt macht oder in der Zukunft machen kann, nicht möglich, wenn man nicht in der Vergangenheit diese Schritte getan hat und die dann beiseite zu wischen und zu sagen, so ja, die Vergangenheit interessiert mich nicht, die ist vorbei, da kann man eh nichts mehr ändern oder was auch immer, ist für mich eine falsche Aussage. Für mich ist wichtig, nach hinten zu gucken, aus den Fehlern zu lernen, aber auch die guten Sachen, die passiert sind, und als Basis zu nehmen und das auch zu wertschätzen und daraus die neuen Sachen zu entwickeln, beziehungsweise die Sachen, die es jetzt gibt, auch anders zu verstehen einfach, wo es herkommt oder warum das so ist, wie es ist. Das sollte man nicht vergessen, und deshalb braucht man sich nicht zu entschuldigen, wenn man die Geschichten von früher zu erzählt. Die gehören zu einem dazu, und ich glaube, das geht jedem so. Man braucht das auch immer wieder, um seine Kräfte zu sammeln, gerade vielleicht, wenn man in einem Loch ist oder so. Dann guckt man nach hinten, dann nimmt man das, was da war, was man schon geschafft hat, was man gelernt hat, was man erreicht hat, und nimmt daraus die Kraft, um am Tag weiterzumachen und Neues für morgen zu schaffen. Und deshalb ist das sowieso, ohne diese Sichtweise wäre dieser Podcast überflüssig, aber gerade auch mit solchen Themen wie We Were the Crown, das wir jetzt ein bisschen länger begleiten durften, ist meiner Meinung nach absolut notwendig. Jetzt werden wir hier mal selbstbewusst mit diesem Podcast, dass wir diese Geschichten uns erzählen lassen, dass wir die Geschichten mit nochmal miterleben dürfen und dass wir die weiter verbreiten, damit auch andere daraus Inspiration nehmen können. Deshalb guckt ruhig mal nach hinten, das ist wichtig für in der heutigen Zeit sowieso, auch in andere Richtungen mal zu gucken, was so passiert ist, aber auch in diesen Bereichen wie Musik, Kunst und so weiter, da gibt es auch viele tolle Sachen einfach nochmal, die es wert sind, nochmal erlebt zu werden.
Das hast du schön gesagt.
Ja, finde ich auch.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Ey.
Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.